Andi hat schon Angst vor deiner Krawallgebürstigkeit, Andreas.
Ja,
Muss er halt mitleben.
vor allem, wenn er es ankündigt. Aber ich muss mal ganz doof fragen, haben wir das in dieser Form, in der Konstellation eigentlich schon mal jemals gemacht zu dritt? Ich habe ja lange
Nein.
nicht mehr zu dritt aufgenommen.
Also ich war noch nie dabei.
Ah, okay. Also
In der
sozusagen
Form noch nicht, nee.
kleine Premiere, sehr schön. Dann freut's mich. Dann sage ich erstmal Hallo, Andreas in Zeven und Robert in Bonn. Heute sind wir zu dritt. Es freut mich und ich freue mich auf eine ganz entspannte Folge.
Immer, immer. Wir sind doch immer entspannt, Andi.
Da wollen wir mal schauen. Ich bin sehr neugierig. Danke fürs dabei sein dürfen.
Ja, danke an euch nochmal. Und wir werden jetzt, ich glaube auch, wenn wir die Möglichkeit haben, öfter wieder mal zu dritt aufnehmen, dadurch, dass ich ja jetzt auch mit Reaper aufnehme, also ein technisch anderes Equipment habe, haben wir da mehr Möglichkeiten. Ich hoffe, ich mache keine Fehler bei der Aufnahme, weil schlimmer als über ein Kabel stolpern ist natürlich meine Aufnahme zu versauen, aber ich bin mal guten Mutes und vor allem, wir haben so geile Rahmenbedingungen. Ich finde, wir können glücklich sein über das Spiel, was wir heute gesehen haben. Ich habe gedacht, wir verlieren es und wir haben es gewonnen. Und eigentlich ist das eine schöne Rahmenbedingung. Also nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich auf die Folge.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertha-Podcast. Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Ich habe in der Tippgruppe, jetzt, ich will mal gleich einen raushauen, ich habe in der Tippgruppe der AKJ, vormals Axel Kruse Jugend, da haben wir eine Tippgruppe, so eine Online-Tippgruppe. Und da habe ich drei, als einziger 3-1 getippt. Nee, noch einer. Noch einer hat, wir haben zu zweit 3-1 getippt. Und ich war dermaßen glücklich nach diesem Ergebnis. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ich vergesse. Ich fang mal, sorry, dass ich jetzt nicht mehr näher drauf eingehe auf den Tipp, sonst
Alles gut.
vergesse ich wieder. Und zwar hatte ich in der letzten Folge, die ich ja auch mit dem Robert gemacht hat, über Capology gesprochen. Und das ist ja jemand, der mehr oder weniger anbietet Gehaltsübersichten von Fußballvereinen. Jetzt muss man dazu sagen, die bieten eine bestätigte Fassung bei Spielern an und Schätzungen an. Und wenn man dieser Seite folgt, ich weiß nicht, ob ihr dem Link mal gefolgt seid, dann ist es tatsächlich so, dass in der Theorie Hertha BSC den teuersten Kader der zweiten Liga hätte, wenn diese Schätzzahlen stimmen würden. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ich bin bei sowas vorsichtig. Ich gebe allerdings zu, dass insgesamt der Gesamteindruck dieser Seite und die Nachvollziehbarkeit dieser Zahlen für einen Laien, also es sieht so aus, als wenn das schon in die richtige Stoßrichtung ist. Und auch der Stefan Hermanns hatte ja letztens geschrieben, dass Hertha sicherlich einen der teuersten Kader in der zweiten Bundesliga hat. Ich habe ja in den letzten Folgen ja auch immer so ein bisschen gehadert damit, dass wir eigentlich immer noch so ein Saisonziel haben, Erstligaaufstieg. Hab dann aber mal geguckt und gesehen, dass eigentlich keiner aus dem Verein mal das so richtig gesagt hat. Aber ich glaube, unter Fans und unter uns ist doch eigentlich das Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen, eigentlich gesetzt. Oder würdet ihr sagen, das ist sowieso kein Thema? Ich denke schon, dass es das ist.
Ja, nee, da müssen wir erstmal eben woanders ansetzen, Andi. Ich halte von diesen Statistiken 0,0, gar nichts. Weil da kommt genau diese Diskussion dann immer auf und die halte ich für völlig fehlgeleitet. Nach dem Motto, wir haben den teuersten Kader, damit müssen wir ja wohl aufsteigen. Und damit können wir ja wohl nicht gegen Braunschweig oder nicht gegen Elversberg verlieren und nicht gegen den verlieren und nicht gegen jenen. Diese ganzen, egal ob sie Schätzwerte oder bestätigte Werte sind, es ist völliger Quatsch, davon auszugehen, dass der teuerste Kader plötzlich alle anderen einfach wegputzen muss. Da spielen 10.000 andere Faktoren eine große Rolle. Und deswegen, ich halte von dieser ganzen Debatte nichts. Und ja, natürlich ist der Aufstieg das Ziel. Und ja, das hat der Verein auch immer durchklingen lassen. Tom Herrich hat gesagt, alternativlos, dies, das. Da können wir jetzt wieder ganz weit ausholen, will ich gar nicht. Natürlich wollen wir aufsteigen. Und wir haben heute gezeigt, dass wir es können. Aber da kommen wir später zu.
Ich denke, Fjell hat es von Anfang an relativ vorsichtig, aber durchaus ambitioniert gesagt. Eben mit, ich glaube, auch mit dieser Phrase, wir wollen oben mit dabei sein, wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Hat aber heute auch in der Pressekonferenz, darüber können wir nachher auch nochmal ein bisschen sprechen, die sehr interessant war. Also wirklich, ich habe sowas habe ich echt noch nie erlebt.
Sehr
das war
richtig.
Wirklich sehr, sehr interessant.
Richtig.
Da bin ich sehr gespannt auf eure Eindrücke. Gesagt, er will gar nicht auf die Tabelle gucken, er will gar nicht diese Diskussion führen. Das war eine ganz interessante Einschätzung, die auch die Spieler ganz anders wahrnehmen. Ich habe noch das Interview von Niederlechner auf der Sportschau-App gehört, der natürlich sagt, wir gucken auf die Tabelle, wir wollen oben dabei sein, wir wollen eine Serie starten und was man eigentlich auch als Fan denkt und wie sicherlich auch Spieler und sicherlich auch Offizielle drauf sind. Das hatten wir letzte Woche auch schon. Man darf sich, vielleicht ist da Fjell dann doch näher an mir, was ich letzte Woche gesagt habe, man darf nicht immer den Rechenschieber daneben liegen haben, immer manisch nach jedem Spiel oder vielleicht noch dazwischendurch auf die Blitztabelle gucken. Das macht dich dann wahnsinnig, ja. Aber ich denke, wir wollen oben mitspielen, wir wollen unsere Chance auf den Aufstieg erhalten. Ich glaube, das ist auch im Hause Hertha BSC, auch von der Führungsriege, klar, aber ich denke, das stellt sich, wenn sich jetzt ein offizieller Drescher und so weiter hinstellt, wir müssen dieses Jahr aufsteigen. Man nehme eben nur das bekannte Zitat vom Finanzvorstand, das immer wieder wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, dann erzeugt das unglaublich viel Druck und Unruhe. Ich denke, mit der aktuellen Sprachregelung wollen oben mitspielen, so lange wie möglich oben Kontakt halten, unsere Chance suchen, von Spiel zu Spiel schauen, auch wenn das natürlich viel Phrasendrescherei ist. Ich glaube, das Mindset gefällt mir ganz gut und die Sprachregelung, und damit kann ich gut leben.
Ich frage euch mal eben, weil das ist in dem Zusammenhang, finde ich, wichtig. Ja, wir gucken nicht ständig drauf und so, alles schön. Aber sind wir in der vergangenen Saison, vielleicht ist meine Erinnerung getrübt, jemals 2 Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz gewesen?
Nein.
Kann ich mich nicht erinnern. Kann ich mich nicht erinnern.
Ich glaube, wir sind immer um 6, 7, 8. Ich glaube, 7 wahrscheinlich nur. Und dafür muss ich sagen, haben wir in der letzten Saison sogar noch verhältnismäßig häufig immer über Aufstiegshoffnung gesprochen.
Richtig.
Was ja eigentlich schon mutig war.
Jetzt hat Paderborn 19, Karlsruhe 19, HSV 18, wir 17. Hallo?
Worüber reden
wir denn hier?
Naja, aber es ist auch erst ein Bild, erst nach 2 Spieltagen. Also so tun wir jetzt nicht so, als wenn wir von Anfang an überzeugend waren. Und wir haben auch heute ein sehr gutes Spiel gemacht.
Also, letzte oder vorletzte Folge hieß es denn, wir sind bei einem Drittel der Saison und es ist noch, wir haben große Bedenken und sowas. Ja, das ist immer von Spiel. Wenn wir, also ich habe eine These. Hätten wir nicht gegen Elversberg verloren, sondern gewonnen, hätten eine Woche später in Gelsenkirchen alle gesagt, ja, das war ja ein geiles Unentschieden in Gelsenkirchen. Das wurde auch deshalb so beschissen kommentiert, Entschuldigung für die Wortwahl, weil wir gegen Elversberg verloren hatten. Jetzt mit dem Sieg gegen Braunschweig und heute gegen den vormaligen Tabellenzweiten und bisher ungeschlagenen Karlsruher SC, sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Natürlich sind das immer, es sind immer Momentaufnahmen. Da hast du völlig recht, Andi. Völlig, ich gebe dir völlig recht.
Wenn ich so ein schlechtes Spiel hinlege und vor 2 Spieltagen eben im Mittelfeld bin und dann sagt jemand, das ist ein bisher ein enttäuschender Verlauf, dann ist das ja kein Unken oder dann ist das nicht übertrieben negativ. Dann kann man zu dem Zeitpunkt sagen, das, was ich bisher gesehen habe, ist noch nicht das, wo wir hinwollen. Und wenn dann jemand sagt, naja, ich kann mir viel vorstellen, wie ich mich verbessere, ist das ja alles okay. Und dann ist die Saison auch noch nicht vorbei. Aber das denn jetzt, ich würde das nicht übertrieben kritisch nennen, ist dann einfach nur realistisch und für viele bis zu dem Punkt erstmal ja auch ein nüchterner Stand, den man einfach hat auf der Tabelle.
Ein Satz nur dazu. Das ist immer die Frage, sehe ich ein Glas halb voll oder halb leer?
Nee, würde ich noch nicht sagen.
Ja gut, da sind wir auch unterschiedlicher Meinung. Das ist ja auch in Ordnung so.
Lass uns doch nochmal zu die anderen Punkte durchgehen. Wir kommen wahrscheinlich darauf jetzt gleich nochmal zurück. Ja, leider ist es keine schöne Nachricht. Ich würde es aber trotzdem gerne nochmal erwähnen, weil da wirklich ein langjähriger Herr Thaner verstorben ist. Dieter Timme ist, und das hatte der Verein gestern bekannt gegeben, am 24. Oktober im Alter von nur 68 Jahren nach längerer schwerer Krankheit verstorben. Hertha BSC hat dann noch geschrieben, unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Weggefährten. Das gilt für uns natürlich auch, also wirklich eine traurige Nachricht. Der Abwehrspieler, Timme war Abwehrspieler, spielte von 1976 bis 1979 für die Amateure von Hertha BSC und dann von 1979 bis 1989 für die Profis. Ich glaube, er hat sich damals mit dem Abstieg verabschiedet. 15 Tore in sagenhaften 200 Spielen, hat seine Fußballerkarriere lang als Spieler nur bei Hertha BSC gespielt. Ja, er gehört sicherlich aber auch zu einer Generation, die eine schwere Zeit hatte. Hertha ist ja damals nach dem Abstieg ab den 80er Jahren ja auch gefühlt in der zweiten Liga verschwunden. Ich kann mich noch erinnern, das ist noch die Generation, die ja unter anderem mit Thomas Remark gespielt hat von 1980 bis 1985. Ja.
Ich kenne etliche Namen aus der Zeit. Ich muss leider gestehen, der Timme sagt mir gar nichts. Aber ja, in der Tat, Vereinstreue, vorbildlich. War anscheinend ein sehr vereinstreuer, wichtiger Spieler, aber ich habe leider total null Erinnerung an ihn. Tut mir leid.
Nächstes Thema. Die Verträge von Neuendorf und Weber sind verlängert worden. Hertha BSC hat die Verträge der beiden langjährigen Mitarbeiter Andreas Zecke, Neuendorf und Benjamin Weber verlängert. Sportdirektor Weber und Neuendorf, der als Direktor für die Akademie und den Lizenzspielerbereich fungiert, erhalten neue Verträge bis 2027. Gebürtige Berliner sind beide. Was ich mich jetzt natürlich frage, ist diese grundsätzliche Entscheidung zur Vertragsverlängerung erstmal in der Sache richtig? Was haltet ihr davon?
Ich finde gut, dass du zwischen diesen beiden Aspekten differenzierst. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Vielleicht zur Sache. Es spricht vieles für diese Vertragsverlängerung. Wir kommen aus einer Phase extremer Verwerfungen mit vielen personellen Wechseln, die auch finanzielle Belastungen mit sich bringen. Auch schon bei der Verlängerung von Herrich haben die Vereinsoffiziellen mit guten Argumenten für den Wert und die Wichtigkeit von Kontinuität an entscheidenden Positionen geworben. Warum das nicht für den Trainer gilt, das müssen sie noch erklären, Exkurs Ende. Aber für die Offiziellen gilt das auch. Und das überzeugt mich durchaus. In unserer Situation ist tatsächlich Kontinuität ein Wert an sich. Es gibt sicherlich Kritik, die man mal mehr oder weniger, je nach Gusto, an der Arbeit auch von Weber und Zecke üben kann. Du hattest auch irgendwelche Gerüchte, die mir nicht zugänglich sind, aus der Akademie in Richtung Zecke erwähnt. Wenn man sich das ganze Bild anguckt, das die beiden jetzt mal im sportlichen Bereich verantworten, haben sie eine unfassbar schwere Situation übernommen, gemeinsam im Geleitzug mit dem Präsidium, der an den anderen Verantwortlichen, Herrich insbesondere, die Lage stabilisiert, den Turnaround geschafft, wie man im Business-Deutsch immer so schön sagt, das hat ja Kai Bernstein auch immer wieder so gesagt, auch in diesem Wording. Ein Wechsel auf diesen zentralen Positionen zum jetzigen Zeitpunkt mit dieser Bilanz würde wieder ein erhebliches Maß an Unruhe generieren, ohne dass es irgendeine Garantie gibt. Die gibt es sowieso nie, aber dass es auch nur eine Aussicht ist, dass es besser wird. Deswegen in der Sache meine Unterstützung. Zum Zeitpunkt, die darf man kritisch sehen. Ja, ich kann verstehen, dass Leute, die mit der aktuellen Führungsriege, mit unserem Interimspräsidenten nicht zufrieden sind, die andere Leitungen jetzt in der anstehenden Wahl favorisieren, das nicht gut finden. Das kann ich nachvollziehen. Das ist durchaus es hat einen Affront-Charakter ein bisschen, wenn man jetzt im Lager von Fabian Drescher steht und da auf eine Fortsetzung hofft, kann man natürlich auch wiederum da das Element, das Momentum der Stabilität und begrüßen. Ich will mich hier nicht auf eine Seite schlagen, aber es hat ein gewisses Geschmäckle, aber es ist auch nicht weder in Politik noch in Wirtschaft ungewöhnlich so vorzugehen. Ich hoffe, dass auch die zukünftige Leitung, wenn sie Personen, also sie wird ja in irgendeiner Form Personen verschieden sein vom jetzigen Präsidium, weiterhin vertrauensvoll A untereinander und B auch mit der jetzigen verlängerten sportlichen Leitung und mit Herrich gut zusammenarbeiten wird, dann kann das was werden. Das sind so meine Gedanken dazu.
Jetzt das hier. Geschmäckle ist für dich, dass diese Entscheidung jetzt Fakten schafft, so kurz vor der Wahl, meinst du das damit?
Genau so ist es, ja. Und vor allen Dingen auch für so einen relativ langen Zeitraum. Ne? Es ist noch im vertretbaren Rahmen. Wie gesagt, wir haben ja alle sehr darunter gelitten, wie ja auch, das sind sicherlich die Erinnerungen, die hochkommen, wie Bobic mit viele Vertraute für sehr viel Geld mutmaßlich im Verein installiert hat, eine schwere Hypothek für den Verein war. Ich glaube nicht, dass das hier auch eine Rolle spielt in dem Maß, aber es geht so ein ganz kleines bisschen in die Richtung. Und ich kann zumindest die Leute verstehen, die sagen, das hätte ich mir anders gewünscht. Diese so eine richtungsweisende Personalentscheidung hätte man einem demokratisch legitimierten Präsidium überlassen können, das sich neu aufstellt. Aber Andreas schüttelt schon den Kopf und ich freue mich auf die Gegenrede.
Also, ich würde das erstmal von den Personen her trennen. Benny Weber hat in meinen Augen, seitdem er zuständig ist für die Kaderplanung etc. pp., einen richtig guten Job gemacht. Er hat auch Leute geholt, wo man sagt, ja, musste das sein, hat er eingeschlagen. Ich will die Namen gar nicht durchgehen, das führt ja alles viel zu weit. Aber in der Summe, finde ich, hat er einen richtig guten Job gemacht, was die personellen Entscheidungen angeht. Ob das für die Trainerentscheidung zu dieser Saison gilt, das spare ich mal aus. Da würde ich mich aktuell noch nicht festlegen wollen, obwohl ich inzwischen der Verpflichtung von Christian Casanova Fjell positiver gegenüberstehe als vorab. So. Aber Benny Weber, rein sachlich den Vertrag zu verlängern, halte ich für richtig. Zum Thema Zeitpunkt komme ich gleich ganz schnell. Bei Zecke, ich habe ja ein bisschen Einblick durch meine Tätigkeit hier im gehobenen Amateurbereich etc. Also wenn ich mir angucke, Wolfsburg, Hannover, Hamburg, Bremen, ist mir nicht bekannt, dass es das gibt, dass der Leiter Lizenzspielerbereich und der Leiter Akademie das in Personalunion macht. Ich vermute, das ist letztes Jahr aus finanziellen Gründen so entschieden worden, weil wir einfach knapp bei Kasse waren, kurz vor der Insolvenz oder sonst irgendwas. Und dann wurde gesagt, so komm, da machen wir nicht zwei Jobs draus. Tiam muss gehen, 250.000 Euro Gehalt können wir uns nicht mehr leisten. Zecke macht beides und so weiter. Ich würde mir wünschen, sobald das finanziell darstellbar ist, das zu trennen und dann Zecke nur als Leiter Lizenzspielerbereich zu belassen und das andere mit einer neuen Person zu besetzen. Ich habe gehört, aus gut informierten Kreisen, wie das so schön heißt, ich drücke mich jetzt mal berufsbedingt journalistisch aus, dass nach einem neuen Leiter Akademie schon gesucht wird. Und ich bin gespannt, ob es da irgendwann eine andere Lösung gibt. Weil das würde dann bedeuten, dass er sich auf seinen einen Job konzentrieren und den vielleicht gut machen kann, zusammen mit Benny Weber, weil da sind seine Kontakte schon wertvoll. Und dann würde auch die Kritik, die ich auch gehört habe aus der Akademie, dass er da komische Entscheidungen trifft und dass das seinetwegen Leute die Akademie verlassen haben etc., die würde dann abebben, wenn wir da einen neuen Leiter kriegen. Das müsste jemand sein, der es offensichtlich gut kann, der aber finanziell auch für den Verein tragbar ist. Den Zeitpunkt, da muss jetzt der Politikwissenschaftler so ein bisschen den Nerd raushängen lassen. Das gibt's in der Politik immer. Und leider ist auch in Vereinen und Unternehmen wie Hertha BSC Politik üblich. Und dass jetzt sowas gemacht wird, rein formal hat die Geschäftsleitung, also sprich Tom Herrich, diese Entscheidung vorbereitet und sie nur dem Präsidium zur Entscheidung vorgelegt und die haben halt genickt. Und sollen sie jetzt sagen, nee, vielleicht sind wir am 17. November nicht mehr so da, wir warten damit mal ab. Nö, ich hätte das an deren Stelle ganz genauso gemacht, da mache ich aus meinem Herzen jetzt mal keine Mördergrube. Markengeschmäckle haben, kann man sicherlich so sehen, legitim so sehen, dass man vielleicht hätte bis nach dem Präsidium, nach der Präsidiumswahl warten sollen, aber finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil ich die Entscheidung auch gut finde.
Ja, das würde ich aber getrennen von, ob man das selber gut findet oder nicht. Man schafft schon Fakten, finde ich schon. Und ich kann mich sehr oft unter Fans erinnern, was in früheren Zeiten immer wieder geschimpft wurde oder unterstellt wurde, so dieses Wort Klickenwirtschaft. Das, was ich uns auch notiert habe. Und es gibt immer wieder Punkte, wo ich manchmal den Eindruck hatte, habe ich nicht so einen Verdacht manchmal bei neueren Entscheidungen von anderen Entscheidungsträgern, wo ich auch immer denke, ja, ich weiß nicht. Also als Colin Jahn damals dann zur Hertha BSC kam, als Kai Bernstein Präsident wurde, dass sich Neuendorf für Fjell eingesetzt hat, was ja ich sag das ganz vorsichtig, weil wenn man mit Leuten zusammenarbeitet und man ist von denen überzeugt und hat erlebt, wie gut die sind, warum soll man die nicht empfehlen? Und das gilt ja auch grundsätzlich, das muss ja nicht immer gleich Klickenwirtschaft sein. Das ist was anderes, dass man sich Qualität kennt und verpflichten will, ist keine Klickenwirtschaft, aber es ist immer
Danke, dass du das so sagst, Andi. Genau, das
Verdacht.
Ist der Punkt.
Und natürlich ein Fabian Drescher, der wahrscheinlich sowieso gewählt wird, machen wir uns nichts vor, schafft natürlich jetzt auch hier Entscheidungen, und man denkt, okay, der wird jetzt zwei, mit denen er heute schon zusammen ist, ist mit sozusagen involviert als Präsident und trägt ja so eine Entscheidung da und wahrscheinlich auch mit. Dass man sich daran stören kann, kann ich schon verstehen.
Ja, ich habe ja gesagt, ich verstehe Roberts Störgefühl, kann man haben, ich habe es halt nicht. Hm. Das ist ja meine ganz subjektive Auffassung, ich habe es nicht, weil ich es für legitim halte, dass das entschieden wird. Dass man das anders sehen kann, gestehe ich voll zu, alles gut. Die Frage ist ja immer, hat Colin Jahn schlechte Arbeit gemacht, macht Benny Weber schlechte Arbeit, macht Zecke von den Bedenken, die aus der Akademie kommen, mal abgesehen, insgesamt schlechte Arbeit. Ja, er tönt viel rum bei den Mitgliederversammlungen. Da hat er richtig so sich aufgeplustert, alles okay. Aber macht er schlechte Arbeit? Und ich habe an anderer Stelle, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal gesagt, dass er Fjell kennt. Ja klar, die alle, die Profis waren und da gekickt haben, da kennt jeder jeden. Das ist völlig normal, das kenne ich aus der Oberliga auch. Und dass man Leute empfiehlt, die gute Arbeit machen, das ist auch normal. Also solange mir nicht einer nachweisen kann, dass da wirklich komische Motive im Spiel sind, finde ich das immer alles sehr, sehr Hörensagen. Hm. Dies mit der Klickenwirtschaft. Ja klar, das hat's früher schon, da wurde früher immer viel drüber geredet. Da hatte das, glaube ich, viel mehr Substanz als jetzt. Ist das jetzt auch so? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch kein abschließendes Urteil zu Fjell. Vielleicht im Januar oder so. Aber im Moment vermag ich noch nicht zu sagen, dass ich da richtige Klickenwirtschaft sehe und wo komische Sachen entschieden wird. Wie sieht Robert das denn? Zur Klickenwirtschaft hat er vorhin nichts gesagt.
Ich kann den Vorwurf nachvollziehen. Aber ich kann auch diese Argumentationslinie mitnehmen, dass man natürlich nach guten Erfahrungen sucht, Leute, denen man vertraut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Kann ich mit denen offen umgehen? Haben wir ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis? Wissen wir Dinge voneinander, wie wir miteinander umgehen, wie wir Dinge, auch wie wir Fußball jetzt oder das Fußballgeschäft verstehen? Das sind eben auch Werte und Aspekte, die man dagegen halten muss. Das kann dann eben, wenn es nicht läuft, wird das dann eben so geframed, dann kommt das Stichwort Klickenwirtschaft. Wenn es läuft, dann war es eben die vorausschauende und gut funktionierende und aus früherer Bekanntheit gut maschinierte Öle. Da ist ein bisschen Polemik mit dabei, aber ausblenden darf man es nicht. Wenn Leute das ernst nehmen und eben nicht nur als Kanonenfutter in einer vielleicht unsachlichen Diskussion benutzen, dann kann man das wirklich auch ernst nehmen und auch kritisch hinterfragen. Das Gleiche gilt eben auch für den Zeitpunkt der Wahl. Das mag im Parteienbetrieb üblich sein, gut ist das nicht. Ganz im Gegenteil, das ist sehr schlecht. Aber es kommt eben drauf an, was rauskommt. Ich meine, wir sind alle ein Stück weit auch, wir wünschen uns Erfolg. Ich sage immer, der Hertha-Fan ist traumatisiert. Wir sind im Moment als Fangruppe, habe ich den Eindruck, in einigen Teilen doch sehr gereizt und merke ich auch an mir selber und ungeduldig. Und ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen runterkommen nach diesen Jahren der Ekstase und des kompletten Wahnsinns und wieder in ruhige Fahrwasser kommen und dass dann auch die Debatten hoffentlich dann in der Folge auch wieder seriöser, sachlicher, zielorientierter werden. Im Moment haben wir da ein bisschen starke Ausschläge, finde ich. Das ist so meine Meinung dazu.
Ja, das stimmt.
Ich habe ein bisschen Sorge, wenn wir alle Themen in der Ausführlichkeit ausdiskutieren, dann werden wir nach 2,5 Stunden aufhören müssen und waren noch nicht beim Spiel. Nimmt's mir nicht übel, aber ich denke, wir haben das Thema aber ansonsten erstmal auch durch.
Ja, natürlich.
Ich würde dann tatsächlich nochmal den Bogen oder den Kreis machen oder den Bogen zum anderen Thema, zur Mitgliederversammlung im November. Und zwar vielleicht nochmal vorab, jetzt ist es uns allen dreien, fällt es glaube ich in Teilen schon ein bisschen schwer, über komplett alle Kandidaten da zu sprechen, weil wir nicht alle kennen oder nicht jeden in der Tiefe, weil wir nicht alle persönlich kennen und weil wir natürlich auch zum Beispiel bei dieser Vorstellungsrunde, die in Berlin war, nicht vor Ort sein konnten. Soweit mir bekannt war, da keiner von uns. Und das macht es ja zumindest nicht leichter. Deswegen hatte ich nochmal so vorab überlegt, dass mir eigentlich natürlich aufgefallen ist, dass im Rahmen aller Kandidaturen alles, was so mit Exil-Hertaner-Themen, soweit ich das mitbekommen habe, in der Diskussion keine Rolle gespielt hat. Das ist, glaube ich, bei den meisten außen vor. Und auch die Vorstellung der Kandidaten als Ort vor, als reine Präsenzveranstaltung gibt mir halt immer das gleiche Störgefühl und die Frage, schöpft der Verein eigentlich alle machbaren Teilnahmemöglichkeiten aus, die denkbar wären. Mich kommt immer wieder, auch wenn es ja zum Teil durchaus interessantes Feedback von dem Steven Radetzky zum Beispiel gab, mich bekommen immer dann doch wieder so die Zweifel, ist wirklich das Interesse so groß, dass man sich auch die Mühe macht, bestimmte kleine Aufwände mal zu machen. Und ich bin doch immer ein bisschen enttäuscht und frage mich immer, bin ich jetzt schon so verbohrt, dass ich das vielleicht so negativ sehe oder ist aus eurer Sicht tatsächlich, bin ich da zu streng oder nicht? Oder würdet ihr auch sagen, man schöpft da noch nicht alles aus?
Es ist denen offensichtlich zu anstrengend, ist mein Eindruck. Da könnte mehr kommen, aber es scheint zu, entweder haben sie im Moment zu viele andere Themen, die wichtiger sind gerade oder anstrengender. Und diese speziellen Dinge, über die wir immer geredet haben, Kartenverkauf in der Gegend, wo die Leute wohnen und dies und das und jenes, nicht nur Präsenzveranstaltungen, sondern Zuschalten von Mitgliedern, wäre technisch alles machbar, ist aber anstrengend. Und das scheint nicht gewollt zu sein im Moment, da gebe ich dir völlig recht.
Wort von dir noch was oder keine Bemerkung oder ist schon alles gesagt?
Genau, nur noch nicht von jedem. Du hattest ja zu mehr Stringenz gemahnt in den Wortmeldungen, deswegen habe ich mich hier zurückgehalten. Nee, ich sehe es genauso, wir haben dieses Thema auch gestreift in der letzten Woche. Ich wiederhole nochmal meinen Satz, der mir wirklich seitdem auch noch ein bisschen durch den Kopf geistert. Ich sehe hier in der Nichtbeteiligung von Exil-Hertanerinnen und Hertanern, älteren Menschen, Mitgliedern, Menschen mit Behinderungen, ein erhebliches Demokratie- und Legitimationsdefizit in der Vereinsdemokratie, die ein wichtiges Prinzip des Vereinsrechts sind. Insofern bin ich da nicht einverstanden mit der Richtung, in die sich das entwickelt. Und ich denke, nicht nur du, sondern ich, viele andere Exil-Hertaner und Hertaner werden das im Blick behalten. Und ich hoffe da auf eine Anpassung und auf ein Umdenken. Aber im Moment gibt es keine Signale, dass sich irgendwas in die Richtung bewegt. Aber man muss Geduld mitbringen. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon und solche Überlegungen, weil es eben auch Machtfragen sind, so ehrlich müssen wir sein und so wird das auch knallhart behandelt. Die muss man beackern mit Geduld. Deswegen das meine Einschätzung dazu.
Gut, weil ich
Das Problem ist, dass niemand von den 27 Kandidaten das auch nur auf dem Zettel hat, ist mein Eindruck. Niemand.
Da komme ich gleich nochmal dazu. Das ist dann der nächste Punkt. Ihr habt das ja jetzt recht deutlich formuliert. Mir ging es ja teilweise um banale Sachen. Zum Beispiel, was ich aus der Firma kenne, ist, dass Leute, die zum Beispiel nicht vor Ort sind, Fragen stellen können. Und die kannst du bewerten. Das kann dann alle, die Fragen sehen, können dann Like machen. Und die drei Fragen mit den meisten Likes, die werden dann vor Ort gestellt. Das finde ich zum Beispiel eine schöne Sache, wo ich sage, wo man verhältnismäßig wenig Aufwand hat. Und die Leute können das dann beantworten oder von mir aus auch mal schriftlich, wenn sie wollen. Und das sind ja ganz einfache Sachen, wo man sagen könnte, da kann ich ein bisschen Beteiligung mit reinbringen, ohne unendlichen Aufwand zu haben. Jetzt gebe ich zu, wir haben im Moment sehr viele Kandidaten und wenn die da tatsächlich jetzt alles in einer Veranstaltung selbst das beantworten können müssten, das wäre wahrscheinlich zu viel. Aber schriftlich ging es, wenn sie Interesse haben. Wenn ich beantworten will, kann das ja unterlassen.
Natürlich.
Das war jetzt ein Beispiel, wo ich sagte, das geht. Da kann auch mal eine Hilfskraft oder eine studentische Hilfskraft mal sagen, die Fragen kann ich einsammeln und stellen. Das ist jetzt keine so große Aufgabe. Und vielleicht macht es ja sogar ein Fan freiwillig. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Du hast eben schon erwähnt, es gibt da niemanden, der sich da so groß kümmert. Ich möchte mich erstmal bei dem Markus Krun bedanken, bei dem Torben Schattling, bei dem Marvin Brumme und bei dem Felix Dahlstein. Die hatten sich alle bei mir gemeldet, auch wegen der Tweets, die ich abgesetzt hatte bei X. Und ich hatte mit allen mal eine Stunde in etwa telefoniert und habe denen so ein bisschen mal die Situation und die Lage und die Probleme, die Alltagsprobleme der Exilhartaner mitgeteilt und möchte mich dafür nochmal bedanken, dass sie dafür ein Ohr hatten. Ich hatte jetzt nicht mit denen drüber gesprochen, ob ich sonst über die Inhalte überhaupt reden kann, weil das war ja ein persönliches Gespräch, ein privates Gespräch. Ich kann vielleicht ja ein bisschen was sagen, wo ich sage, das stört sicherlich keinen von denen. Der Markus Grun, den habe ich so erlebt, ein bisschen als Geschäftsmann eigentlich. Der ist ja im Immobiliengeschäft, der ist bei der IHK engagiert, hat ein großes Netzwerk in der Wirtschaft und hat sich also genauso interessiert, die Exilhartaner Probleme angehört, wie die anderen auch. Hat mich auch sehr früh angerufen und hatte mich nochmal aufgeklärt, weil ich mich damals beschwert hatte oder gesagt hatte, dass Pantelic da zur Bild gegangen ist. Das war ja eine ganz merkwürdige Sache. Das hatte er mir nochmal erklärt und ich konnte es dann nachvollziehen. Der Torben Schattling, der sich auch im Internet sehr ausführlich präsentiert und dem ich auch nochmal eine sehr tolle Idee verdanke, nämlich so eine Art schwarzes Brett für Fan und für Fanaustausch hatte der vorgeschlagen. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Auch mit dem konnte ich mich lange unterhalten. Marvin Brumme ist für mich ein unfassbarer Fan. Ich glaube, viele belächeln ihn ja immer ein bisschen oder glauben, dass er sich übernimmt. Das ist vielleicht so, aber er hatte die ganze Zeit auch ein Ohr für Exilhartaner. Und der Felix Dahlstein, der hat eine Erfahrung gemacht, die haben die anderen nicht. Der war nämlich selber einer, weil er in den USA studiert hat und hatte dort damals, ich glaube, bei X auch eine Fangruppe, Hertaner in den USA oder so ähnlich, ich krieg's nicht mehr genau, zusammen. Die Gruppe musste dann nachher aufgeben, weil er ja wieder nach Berlin zurückgezogen ist. Und der kannte natürlich die Probleme, die man so hat, wenn man woanders ist. Und dafür wollte ich mich einfach nochmal bei allen sehr recht herzlich bedanken. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich nicht, was ihr sagen sollt, richtig?
Da gibt's nichts zuzusagen.
Das stimmt. Ich hatte zwischendurch ein kleines Video gemacht, eine kleine Empfehlung für den Knut Beyer. Das habe ich jetzt bei keinem der Kandidaten sonst gemacht, aber ich kenne ihn einfach zu lange. Das ist ja auch schon raus. Und ich bin noch gestolpert über einen Guido Kurt. Und jetzt wäre die Frage an dich, Andreas. Ihr habt aber nichts miteinander zu tun, oder?
Nicht, dass ich wüsste. Das
ist reiner Zufall wahrscheinlich.
Also mein Vater kommt aus ehemals Landsberg an der Warthe, heute Wielkopolski, liegt tief in Polen inzwischen. Wenn seine Verwandten da auch herkommen, mag es irgendwie eine Verwandtschaft geben. Halt, aber ich weiß nichts davon.
Ich glaube, ist das ein häufiger Nachname?
Häufig nicht, aber den gibt es immer mal wieder. Irgendwie der Chef der Bundesnetzagentur hieß auch mal Kurt mit Nachnamen. Also ich weiß von keinen Verwandten in irgendwelcher Richtung da.
Okay. Dann
und zum Video will ich noch was sagen. Ich habe auch eins gemacht. Um jetzt mal einen Disclaimer zu machen, so heißt das ja in Neudeutsch, glaube ich. Ich habe auch eins gemacht, ich bin auch gefilmt worden und habe mich für Knut Beyer als Präsidiumsmitglied ausgesprochen. Das wird wahrscheinlich, er macht das ja gestaffelt, da erscheinen ja dauernd welche. Meins wird wahrscheinlich noch irgendwann kommen.
Okay, ich bin gespannt, was kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann können wir uns aber, glaube ich, auch schon um den Präsi kümmern. Also es gibt ja 5 Kandidaten, den Fabian Drescher, Uwe Dinnebier, Stefan Timoschin, Wolfgang Sitka und den Olaf Brandt. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal so eine Diskussion haben werden wie am Anfang, aber ich bring's mal auf den Punkt. Glaubt irgendeiner von euch, dass es nicht Fabian Drescher wird? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein. Alles andere wäre auch eine Katastrophe. Ich habe das ja, glaube ich, schon an anderer Stelle gesagt. Fabian ist für mich der Kandidat. Wenn man diese 5 jetzt sieht, ist für mich kein anderer wählbar und Fabian wird es werden, hoffentlich. Hoffentlich mit klarer Mehrheit. Notfalls im zweiten Wahlgang.
Ich denke es auch. Ich glaube, er ist auch als Person derjenige, der nach dem Tode Bernsteins eben auch den Berliner Weg personifiziert. Ich glaube, dass so sehen es die meisten. Und ich denke mal, dass angesichts dieser Kandidatenlage er der absolute Favorit dafür ist. Und ich halte es auch wahrscheinlich für Hertha mit am besten. Also ich will noch eine
Ergänzung machen zu dem, was du aufgeschrieben hast zu den Kandidaten, Dinnebier, Timoschin, Sitka und Brandt. Von Brandt ist bekannt, dass er nicht nur ein Imbiss am Olympiastadion betreibt, sondern auch ein Reichsbürger ist. Ich finde das wichtig, im Zusammenhang mit dieser Kandidatur, weil das ist für mich ein klares Ausschlusskriterium.
Ja, ich habe es extra nicht erwähnt, weil ich nicht weiß, ob das gesichert ist. Nicht, dass mir naja einer über die Füße tritt und sagt, ja, ich behaupte irgendwas, was nicht stimmt.
Jo, jetzt habe ich es ja gemacht. Mir kann man gerne auf die Füße treten.
Ja, okay. Ja, wäre sicherlich
also falls jetzt, das so ist, ist ein interessanter Aspekt. Es gibt ja so einen Screening-Prozess, meine ich auch, des Aufsichtsrates. Falls es hier belegbare Anhaltspunkte gibt für die Sache, dann erwarte ich von dem, dass er dann auch eingreift. Aber ich will es nicht über die Maßen strapazieren und wir sind hier, für mich, also ich habe diese Kenntnisse nicht, deswegen müssen wir es nicht vertiefen, aber wir warten mal die Wahl ab. Vielleicht auch mein Eindruck zum Abschluss, dass sicherlich Fabian Lescher mit den stärksten Argumenten, die das Erbe von Kai Bernstein für sich beanspruchen kann. Es ist ja ein Mensch, der sich lange gegen die erste Reihe gewehrt hat und ich finde es sehr interessant, wie sich der Verein entwickelt wird mit jemandem, der sicherlich kein Alpha-Tierchen ist, der sich nicht immer in die erste Reihe drängeln muss, der ein ruhigerer, sehr besonderer Mensch zu sein scheint, jedenfalls so nehme ich ihn wahr und ich bin sehr gespannt, falls er jetzt auch das Platzett der Mitgliederversammlung erhält, wie er denn die nächsten Jahre seiner Amtszeit denn moderieren wird. So werde ich ihn dann eher erwarten in einer moderierenden Rolle, auch ausgleichend und beruhigend und man darf gespannt sein, eben mal nicht so ein Brusttrommler rauszuhaben, wobei ich da einen Kern Kai Bernstein nicht in diese Kategorie mit einreihen will, aber seine Vorgänger auf jeden Fall.
Steffel war ein Brusttrommler. Steffel war ein Brusttrommler, völlig richtig. Ja, ich denke auch, nur ein Satz, Entschuldigung, ich stimme Robert völlig zu. Fabian wird noch in die Rolle ein bisschen hineinwachsen müssen, aber er ist als Kandidat für mich angesichts der Lage alternativlos.
Ich denke aber auch, also selbst wenn jetzt, ich sag mal, der ein oder andere Kandidat nicht womöglich noch eine etwas dubiose Hintergrundgeschichte hätte, wären die auch so als, ich sag mal, Person und von ihrer Qualifikation wahrscheinlich in Teilen gar nicht dafür geeignet. Also das sind jetzt einige Kandidaten, bei denen ich glaube, die meisten der Mitglieder sowieso sagen, da stimmt die gesamte Geschichte nicht. Was ich ein bisschen bedauerlich finde, ist, dass so eine Spielerlegende, ich sage das jetzt ganz bewusst, wie Wolfgang Sitka, der ja als Spieler Sachen erreicht, ich habe es extra nochmal aufgeschrieben, der war Vizemeister bei Hertha BSC, zweimaliger DFB-Pokalfinalist und UEFA-Pokal-Halbfinalist 1979, da haben wir nicht viele Spieler, also zumindest als Spieler eine Legende. Ich glaube, sich insgesamt in dieser Präsidentschaftskandidatur nicht sehr glücklich präsentiert hat, um es mal freundlich zu sagen. Ich glaube, dem ist teilweise recht viel Gegenwind entgegengeschlagen, manchmal auch auf eine Art und Weise, wo ich sage, das kann man respektvoller machen, selbst wenn vielleicht die Gründe, warum man sagt, man hat ein Problem mit ihm, vielleicht vertretbar sind. Da hätte ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Respekt gewünscht. Auf der anderen Seite liegt es natürlich bei einigen auch so, die Art und Weise, wie man sich präsentiert, zum Beispiel wenn man über den Boulevard kommt, trägt dann natürlich auch dazu bei, dass das halt auch nicht in einem guten Licht steht.
Volle Zustimmung. Nur eine Anmerkung dazu. Spielerlegende zu sein, qualifiziert nicht für Präsidentschaft.
Nein, das sage ich ja nicht, aber...
Nee, hast du nicht gesagt, aber es gibt genug Leute, hat mit dir jetzt nichts zu tun, Andi, aber es gibt viele Leute im Umfeld von Hertha und in den verschiedensten Diskussionsgruppen, die sagen, ja geil, einer wie Sitka, das ist doch der Richtige. Nee, was qualifiziert ihn denn als Präsident? Gar nicht. Er ist in Oldenburg grandios gescheitert.
Ja, habe ich teilweise auch anders gelesen. Immerhin sind sie, als er Präsident war, aufgestiegen. Aber jetzt kann man natürlich sagen, das muss auch nichts mit dem Präsidenten.
Aber nicht wegen Sitka, sondern trotz Sitka sind sie aufgestiegen. Ich hab da so meine Infos, aber egal.
Ja, ich sage mal so, ich kann natürlich jetzt noch viel über Sitka reden und noch die negativen Punkte oder so, aber das möchte ich jetzt eigentlich auch aus Respekt gegenüber dem ehemaligen Spieler bewusst eigentlich nicht tun. Deswegen habe ich das ja auch so formuliert, wie ich es eben gesagt habe, dass es eigentlich schade ist, dass so eine Spielerlegende, der dann eben aber auch selber dazu beigetragen hat, dass diese Kandidatur meines Erachtens nicht sehr glücklich lief. Auch ein bisschen also an dem eigenen Sockel sägt dadurch natürlich.
Volle Zustimmung.
Ja, jetzt kommen wir aber dann zu dem wahrscheinlich noch viel schwierigen Thema, die Wahl der Vizepräsidenten. Und da bin ich mal gespannt, da werden wir dann wahrscheinlich endgültig tatsächlich aneinander geraten, weil mir das selber auch sehr schwer fällt, diese Kandidatenriege hier einzuteilen und erstmal grundsätzlich zu sehen, wer da in Frage kommt. Stefan Timoschin, der ja sowieso schon als Präsident antritt, ich glaube, er macht das auch als Vizepräsident, wenn ich das jetzt richtig notiert habe. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben, aber es ist, glaube ich, so. Ferhat Dogru, Marvin Brumme, Marco Pantelic und die Anne Noske sind dort angetreten. Und bevor wir jetzt über die sprechen, würde ich gerne mal in die Runde geben, was wir eigentlich von Präsidiumsmitgliedern erwarten können, welche Lehren wir eigentlich ziehen aus der Entwicklung bei Hertha BSC in den letzten Jahren in finanzieller und sportlicher Hinsicht und welche Lehren ihr daraus für einen Verein und für die Gremien des Vereins zieht, was wir brauchen, was wir nicht brauchen und wo überhaupt ein Gremium beteiligt ist an der Entwicklung der letzten Jahre. Oder auch nicht, kann ja auch sein. Ich weiß nicht, ob Robert, du anfangen willst. Wir hatten jetzt eben mehr Sprechanteil. Es sei denn, du hast es ja vorab schon gesagt, da willst du dich eigentlich raushalten oder bist du nicht so involviert. Aber ich will dir trotzdem die Chance geben.
Du hast die Frage ja sehr allgemein formuliert und die finde ich sehr gut formuliert. Weil sie kann vielleicht Leuten in den Überlegungen helfen, die sich eben mit den Kandidatinnen und Kandidaten auskennen, was ich nicht tue. Deswegen kein Wort von mir zu den Kandidaten. Was ich mir wünsche von diesen Rollen, ist ein aufrichtiges Interesse am Wohlergehen des Gesamtvereins Hertha BSC. Die Fähigkeit, sowohl kollegial zusammenzuarbeiten, vertrauenswürdig, diskret, aber auch nach innen kritisch zu sein, wach zu sein, kein Grüß-August, kein Frühstücksdirektor, keine Ja-Sager, sondern daran hat es aus meiner Sicht schwer gemangelt, sowohl in den Entscheidungsgremien als auch im Aufsichtsrat, die Exzesse und diesen Wahnsinn, den wir erlebt haben, kritisch zu hinterfragen und im Endeffekt auch zu unterbinden. Das darf uns nicht nochmal passieren, das muss die Lehre aus diesen Windhorst-Jahren sein, dass wir verantwortungsvolle Gremienmitglieder brauchen, die ihre Aufgabe ernst nehmen, die sich nicht unterbuttern lassen, die eben keine Politik machen, die sich eben nicht instrumentalisieren machen, sondern die ihren Fachverstand, ihren Charakter, ihre Persönlichkeit einsetzen zum Wohle von Hertha BSC und seinen Mitgliedern und Dinge kritisch hinterfragen und zur Not auch den Rücken gerade machen. Das will ich von meinen Vertretungen in den Gremien sehen. Und wer das denn wird, das mögen die Mitglieder weise entscheiden. Ich vertraue da allen Anwesenden, die dabei sein können. Ich kann es leider nicht, was ich sehr, sehr bedauere. Ich wäre unter allen Umständen gefahren, aber es lässt sich leider nicht umsetzen. Also, liebe Zuhörende mit Stimmrecht, trefft die richtige Entscheidung. Das war mein Statement.
Ja, volle Zustimmung. Nur das Problem ist, Robert, wie wählt man das aus? Du sitzt da als Mitglied, du hast diese Steckbriefe. Bei den Anforderungen, die du eben postuliert hast, bin ich völlig dabei. Ich sage jetzt mal eine harte These, nicht bei dem aktuellen, aber ich gehe mal ein Präsidium zurück. Da war die Mehrzahl nicht zu dem in der Lage, was du gerade postuliert hast als Anforderung. Die Mehrzahl des vorletzten, also nicht des amtierenden, sondern des vorherigen Präsidiums, war nicht dazu in der Lage, die Kriterien zu erfüllen, die du eben postuliert hast, die ich auch unterstütze. So, woher weiß ich, dass die Kandidatinnen und Kandidaten, wir wollen die um Gottes Willen nicht alle einzeln durchgehen, ist furchtbar, viel zu viel, unglaublich schlechte Steckbriefe teilweise, das kann sich jeder selber durchlesen, seine eigene Meinung bilden. Aber wie kann ich anhand dieser Steckbriefe, kann ich anhand der Kandidatenbefragungen, die es ja gegeben hat, und kann ich anhand der Statements, die bei der MV gegeben werden, beurteilen, dass die diese Kriterien erfüllen? Das finde ich ganz, ganz schwierig. Also muss ich mir für mich persönlich andere Kriterien zurechtlegen und sagen, den halte ich deswegen für wählbar und den halte ich deswegen nicht für wählbar. Ich glaube auf jeden Fall, dass es anstrebenswert ist, dass wir ein volles Präsidium haben, dass wir, wie auch immer, es hinkriegen, dass wir die maximal mögliche Anzahl an Präsidiumsmitgliedern wählen, damit da auch genug Arbeit gemacht wird. Welche Kriterien an Fachlichkeit erwarte ich denn? Und wer von denen, die da jetzt kandidieren, hat die auf der Pfanne? Finde ich ganz, ganz schwierig. Ich habe überhaupt keine Idee, wie man das besser hinkriegen kann. Das fängt damit an, dass man als Exilertaner an den Befragungen nicht dabei ist. Und das hört noch lange nicht damit auf, dass es viel zu wenig ist, was man an Infos über die jeweilige Person kriegt. Also ist entscheidend der persönliche Eindruck. Halten die eine gute Rede? Stammeln die da vor sich hin? Gefallen die mir optisch oder sonst irgendwie? Keine Ahnung. Haben die in ihrem Steckbrief Dinge drin, wo ich sage, ist klasse, finde ich gut, ist nicht so gut? Ich finde das eine unglaublich schwierige Wahl, um die Kriterien, nochmal, die ich total unterstütze, wirklich abzufragen. Ganz schwierig.
Ich kann ja mal einige Kriterien nennen, die ich erstmal für wichtig halte für ein Präsidium. Das erste Kriterium ist, und das nennt komischerweise nie irgendjemand, ist die Mischung. Und wenn ich sage die Mischung, dann meine ich, dass es eine Zusammensetzung von Personen ist, die alle insgesamt zusammen Themen beackern können, mit denen sich ein Präsidium beschäftigen muss oder wo ein Präsidium Hilfe braucht. Wir haben sehr viele Juristen im Präsidium gehabt. Und
zu viele.
Wir haben oftmals eine, ich sag mal, zu starke Verdichtung von Juristen. Auch Fabian ist genau. Ja Jurist. Also würde ich mal sagen, da haben wir schon mal einen starken Juristen mit im Präsidium, denn wir reden ja über Satzung, wir reden über Vereinsrecht, wir reden über eine Tochter, wir haben also sehr viel auch formale Sachen, die in einem Verein bestimmt werden, und es ist wichtig, sich da auszukennen oder jemand zu haben, der sich fundiert damit auskennt. Wir sind in einer großen finanziellen Krise. Man darf nicht vergessen, wir haben letztes Jahr noch um die Lizenz kämpfen müssen. Wir müssen eine Anleihe zurückzahlen. Wir brauchen wirtschaftliches Know-how. Wir brauchen jemand, der rechnen kann. Und rechnen heißt auch, welche Verpflichtungen von Spielergehältern geben dem Verein welche Last. Das ist nämlich etwas, es reicht nicht nur zu sagen, will ich einen Spieler sportlich haben, sondern welche finanzielle Last kaufe ich mit diesem Spieler die nächsten 5 Jahre ein, wenn der bleibt. Mit Zusatzzahlung, Gehaltszahlung, dann gibt es noch Brutto-Netto und Abschreibung und was weiß ich alles. Also brauche ich jemanden, der sich mit Finanzen auskennt. Dann, und das ist für mich immer noch das A und O, was bei Hertha im Präsidium, in den Gremien fehlt, das ist, ich nenne es mal sportliche Kompetenz. Ich weiß aber, dass Andreas mich jetzt gleich umhauen wird und sagen, naja, sportliche Kompetenz, du kriegst keinen Kaderplaner. Aber ich will es dann mal anders ausdrücken. Ich will mal sagen, sportliche Erfahrung als Spieler aus dem Sport heraus, aus dem Fußball heraus, jemand, der mal selber auf dem Platz gestanden hat, jemand, der mal trainiert hat, jemand, der irgend aus dem Profigeschäft kommend, oder als Spieler, also das ist dann halt selten. Das muss nicht heißen, dass jeder, der mal Fußball gespielt hat, als Profi auch dann geeignet ist, in ein Präsidium zu gehen. Nur wenn ich sage, ich habe da einen Manko, ich habe da gar keinen, dann ist mir doch zumindest ein Kompromiss oder 1-2 Mitglieder, die sich mal wenigstens etwas im Sport auskennen oder aus dem Sport kommen, lieber als gar keinen. Und dann vielleicht noch, da weiß ich jetzt nicht, ob man das so trennen kann. Ich habe meine Probleme mit der Anne Noske, muss ich leider einfach sagen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass dieses Frauenthema mir zu sehr in den Vordergrund gespielt wird. Ich glaube, dass man auch dem Verein sehr gut helfen kann, ohne zu betonen, dass man das als Frau machen möchte. Wenn ich jetzt an die Ines Heidekrüger denke. Wenn ich mir vorstellen würde, die würde sich bewerben und würde sagen, was die alles beackert, was die für eine Fanseele hat, was die für ein Engagement hat und was die ein Engagement für den Frauenfußball hat bei Hertha BSC, dann bedauere ich es sehr, dass die sich nicht beworben hat für diese Stelle. Da wäre ich nämlich sofort überzeugt. Und das wäre auch jemand, die würde mir jetzt nicht sagen, wählt mich als Frau, sondern für das, was ich kann. Und das ist mir viel lieber. Und das stört mich ein bisschen bei einigen schriftlichen Statements von der Anne Noske zum Beispiel. Sorry, dass ich die jetzt so rausstelle. Das ist jetzt nichts Persönliches, aber da stört mich so ein bisschen die Art, wie man das macht. Andreas, deine Gegenrede bestimmt.
Nee, gar nicht Gegenrede. Ich zerpflück dich nicht in der Luft wegen der sportlichen Kompetenz. Das ist sicherlich richtig. Hm. Ich würde nur den Kreis erweitern, um mich einzubeziehen.
Ja.
Ich sage mal so.
Ich kann dich nicht mehr wählen.
Nein, weiß ich. Ich kandidiere ja auch gar nicht. Aber ich sage mal so, du musst nicht im Profigeschäft unterwegs gewesen sein. Es reicht, wenn du im gehobenen Amateurbereich. Ich sage jetzt mal, so wie ich in der Oberliga oder in der Regionalliga, wenn du da an entscheidenden Stellen befasst warst mit Kaderplanung, wenn du weißt, wie das läuft, mit Trainerverpflichtungen, all diese Dinge, da hast du genug Einblick. Das ist nicht mehr der große Unterschied zur Bundesliga. Insofern kannst du den personellen Kreis dann einfach erweitern, das will ich da nur an der Stelle sagen. Bei Ines Heidekrüger sind wir beide völlig einer Meinung. Schöne Grüße an dieser Stelle, meine AKJ-Freundin Ines. Natürlich wäre die geeignet fürs Präsidium. Und die würde auch nicht mit dem Fund Frau wuchern. Ich wehre mich aber ein bisschen dagegen, das Anne Noske jetzt vorzuwerfen. So, ich weiß, dass Anne Noske gerade im Bereich Frauenfußball nicht unkritisch gesehen wird oder sogar kritisch gesehen wird in vielerlei Hinsicht. Aber ich oute mich mal. Sie ist die einzige Frau, die kandidiert und ich werde sie verdammt nochmal wählen, weil ich finde es völlig in Ordnung, wenn sie sagt, sie will es ändern, dass es zu wenig Frauen in Führungspositionen des Vereins gibt. Und sie sagt, du hast es ja aufgeschrieben, wir brauchen mehr weibliche Qualitäten wie Empathie, Intuition und so weiter. Das finde ich richtig und dass sie sich dafür einsetzen will, den Vertrauensvorschuss gebe ich ihr jetzt mal. Und ich halte sie ich halte sie von den Vizepräsidentenkandidaten für die einzig Wählbare.
Mhm. Und genau das, was
meine
du
ganz persönliche Meinung. Meine ganz persönliche Meinung.
Und das ist genau das, woran ich mich gerade so reibe. Also, ich kann ja mal vorlesen, was sie geschrieben hat. Seit Oktober 2023 bin ich nun im Präsidium des Vereins. Dann habe ich ein paar Sachen ausgelassen. Aber wir wollen den Berliner Weg in diesem Sinne weiterführen. Dafür brauchen wir Ruhe und Kontinuität. Dafür stehen die Mitglieder des aktuellen Präsidiums. Da sage ich jetzt mal, das sind für mich Pluspunkte. Dass sie den Berliner Weg unterstützt, ist ein Statement, dass sie schon mal Präsidiumserfahrung hat. Wir reden allerdings auch nur von einem Jahr. Also ist jetzt gut, aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt die letzten 8 Jahre geprägt hat. Dafür brauchen wir Ruhe und Kontinuität. Dafür stehen die Mitglieder des aktuellen Präsidiums. Hertha BSC ist die alte Dame. Wir brauchen mehr qualifizierte Frauen. Wir sind ein moderner Verein. Dennoch gibt es in den obersten Führungspositionen des Vereins keine Frauen. Das will ich ändern. Wir brauchen mehr weibliche Qualitäten wie Empathie, Intuition und Teamwork auch in den leitenden Positionen. Aber warum ist jetzt hier der Punkt, ich möchte als Frau gewählt werden in die Führungsperson und nicht als Persönlichkeit mit dem, was ich kann. Und dann
das steht doch da gar nicht, dass sie als Frau gewählt werden
Moment, ich bin
noch
nicht fertig. Dann, wir brauchen mehr weibliche Qualitäten wie Empathie, Intuition und Teamwork. Wer sagt denn, dass das ein Mann nicht auch hat? Warum muss ich das jetzt auch als weibliche Qualität sein? Ich würde niemals irgendwie von meinen Eigenschaften und von meinen Schwächen nun darauf ziehen, dass ich ein Mann bin oder eine Frau. Also ich hätte es einfach weggelassen.
Gut, da kann man jetzt drüber streiten. Aber der Satz, in den obersten Führungspositionen des Vereins gibt es keine Frauen, das will ich ändern, den finde ich erstmal in Ordnung. Da steht nirgendwo, ich bin eine Frau, deswegen müsst ihr mich wählen. Das steht da nicht. Hm. Das kann man da reinlesen, wenn man das will. Aber sie sagt nur, sie will sich dafür einsetzen, dass es in den Führungsgremien mehr Frauen gibt. Das finde ich erstmal gut. Ich werde, wenn sich das anbietet, auf der Mitgliederversammlung ans Mikrofon gehen und sagen, ich finde es ein Armutszeugnis. Wir haben 55.000 Mitglieder und unter 27 Kandidaten ist nur eine Frau. Das kann doch nicht wahr sein. Das hat jetzt nichts mit Anne Noske zu tun. Aber ich finde es ein Unding. Es hat schon mal in den letzten Jahren Präsidiumswahlen gegeben, wo mehr Frauen auf dem Zettel gestanden haben. Die sind auch alle nicht gewählt worden. Ja, okay. Aber das kann doch nicht sein, dass wir nicht mehr Frauen im Verein haben, die für solche Positionen sich interessieren und geeignet werden.
Ich finde es jetzt auch bedauerlich, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll, weil keiner von uns sagt, ihr dürft euch nicht bewerben und ihr dürft es nicht machen. Jetzt müsste man doch die dafür in Frage kommen, fragen, warum habt ihr das nicht gemacht? Da fühle ich mich dann ein bisschen überfordert in der Beantwortung, weil keiner von uns sagt, ihr dürft es nicht. Jeder kann sich frei dort bewerben. Warum machen sie es nicht?
Es gibt Frauen, bei denen ich das weiß, das kann ich hier aber nicht öffentlich sagen. Okay. So, das tut mir leid. Aber deswegen finde ich es ja gut, wenn jemand wie Anne Noske sagt, ich will mich dafür einsetzen, das zu ändern. Dann kann man sie in zwei Jahren fragen, was hast du dafür getan? Hat es funktioniert und warum funktioniert es nicht? Warum stehen immer noch keine Frauen auf dem Zettel? Aber ich würde ihr erstmal die Chance geben, als Vizepräsidentin diese Arbeit zu tun. Weil ich finde, das eine Jahr, dass sie dabei ist, kann man ja noch nicht so richtig toll beurteilen.
Jetzt haben wir ja eben schon über sportliche Erfahrungen, über aus dem Profisport kommend gesprochen. Ich weiß, dass du ein Problem mit Marco Pantelic hast oder den nicht für wählbar hältst. Und ich kann sie auch insofern verstehen, weil dir wahrscheinlich Gedanken durch den Kopf gehen, die einem auch bei anderen Kandidaten durch den Kopf gehen. So dieses Gefühl, das ist ein verdienter Spieler, das ist jemand, den man vielleicht zu Spielerzeiten verehrt hat. Aber man denkt sich irgendwie, wo war die Person eigentlich die ganze Zeit in den letzten Jahren, als es dem Verein schon dreckig ging? Also man hat so ein bisschen den Eindruck, man versteht nicht so ganz, woher kommt die Person jetzt plötzlich. Das kann ich verstehen, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja nicht viele hier, die sich anbieten, die einen sportlichen Hintergrund haben. Würde man nach der Logik nicht letztendlich wieder ein Präsidium haben, dem wieder jegliche sportliche Erfahrung fehlt?
Wir sind ja im Moment bei den Vizepräsidentenkandidaten. Ich würde bei Marco Pantelic unterscheiden, Kandidatur als Vizepräsident, Kandidatur fürs Präsidium.
Ich meine übrigens auch noch den Ferhat Dogru, weil der kommt ja von den Hertha Amateuren, der hat ja bei den Amateuren gespielt, ne?
Vermag ich nicht wirklich zu beurteilen, sage ich ganz offen. Das klingt alles gut, was er so erzählt. Könnte man sicherlich drüber reden. Aber ich habe für mich sozusagen bei den Vizepräsidentenkandidaten so Ausschluss oder so ein Ausschlussverfahren gemacht. Marvin Brommer, netter Kerl, geht nicht. So. Ferhat Dogru, ja, vielleicht erstmal Präsidium und dann kann man mal sehen, wie er sich da bewährt. Keine Ahnung. Mit dem würde ich gerne mal persönlich reden, um den abzuklopfen sozusagen. Zu Pante, ich habe nicht nur ein Problem mit dem. Also erstens glaube ich, er war Vizepräsident des serbischen Fußballverbandes und hatte dann irgendwas, die haben ihn in irgendein Gremium in der UEFA geschickt. Das ist für mich kein Qualitätsausweis. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber das bedeutet nichts. Er ist nicht hier präsent gewesen. Ja, das stimmt alles. Die Sprachkenntnisse ist vielleicht ein untergeordnetes Problem und so weiter. Was ich sehr schwierig finde, sind zwei Dinge und ich sage die einfach mal ganz offen.
Sprachproblem kann ja sogar ein großes Problem sein, ne?
Ja, es kann auch ein großes Problem sein. Aber das ist vielleicht nicht das Entscheidende. Erstens finde ich es schwierig, dass er wie andere vor der letzten Präsidiumswahl plötzlich mit so einem Video aus dem Off kam und den Kandidaten Steffel unterstützt hat. Das ist für mich schon ein ganz großes Problem. Halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig und würde für mich ausschließen, ihn jetzt als Vizepräsidenten zu wählen, weil ich mir dann nicht vorstellen kann, dass das mit Fabian Drescher wirklich harmonieren würde. Das andere ist, das will ich gar nicht so weit ausführen, weil das wirklich auch vertrauliche Dinge sind, die mir erzählt worden sind. Aber es gibt das Gerücht, dass er diesen Job nur anstrebt, um hinterher einen anderen bezahlten Job bei Hertha anzustreben. Und das finde ich alles hochgradig problematisch. Und deswegen Finger weg, Vizepräsident auf gar keinen Fall. Ob das charmant wäre, ihn im Präsidium zu haben, mag sein, weiß ich jetzt nicht so genau.
Robert, von dir noch was? Es war viel, was wir jetzt gesagt haben.
Ich habe euch sehr interessiert zugehört. Wenn du gestattest, gehe ich noch einen kurzen Schritt zurück und hinterlasse noch mal kurz meine Gedanken zu dieser Frauenfrage.
Ja.
Und möchte da doch noch mal dafür werben, sich diesen Gedankengang, ich bewerbe mich als Frau, durchaus noch mal positiv durch den Kopf gehen zu lassen. Es geht auch um Repräsentanz. Wir haben Tausende, vielleicht sogar fünfstellig Tausende, ja, weibliche Mitglieder im Verein. Die können sich bei einem rein männlichen Publikum nicht angemessen repräsentiert fühlen. Deswegen ist es ein Wert an sich, wenn eine Frau, gegen die jetzt sonst auch nichts gegen sie spricht, für diese Stelle bewirbt und den Mut auch auf sich aufnimmt, denn, sich für so eine exponierte Stellung zu bewerben. Leider wissen wir aus jüngster, gerade in jüngerer Zeit vermehrt, dass Frauen, die sich engagieren, heftigsten Angriffen ausgesetzt sehen müssen, die unter der Gürtellinie sind und sehr persönlich, also grauenhafte Sachen, und dass sich da jemand findet, der sich da trotzdem engagiert und sich da vorne hinstellt, wissend, dass das passieren wird, das verdient Hochachtung und ist eben auch ein Zeichen nach innen. Frauen des Vereins, ich will auch euch repräsentieren, ihr seid ein Teil dieses Vereins und ich setze mich ein. Und diese Sichtbarkeit dieser Repräsentanz, dieser weiblichen Repräsentanz wird, wenn sie erfolgreich ist, wenn sie auch gut gemanagt ist, und es wäre ein gutes Zeichen, wenn das Präsidium, so die Kollegin gewählt wird, auch entsprechend das durch entsprechende Sichtbarkeit auch fördert, dann wird es in der Zukunft auch mehrere Kandidatinnen geben, die diese Repräsentanz angemessen und weiter erhöhen. Und das ist ein Wert an sich. Und dafür nochmal mein wirklich engagiertes Plädoyer, vielleicht verbunden mit einem Wahlhinweis: wenn man nicht weiß, wie man wählen muss, wie man wählen kann, wenn man vielleicht mit dem Ausschlussverfahren nicht weiterkommt oder mehrere Kandidatinnen und Kandidaten hat, zwischen denen man sich nicht entscheiden kann. Wenn ich in einer Situation war, in einer Wahl, habe ich im Zweifel immer die Frau gewählt. Ist eine einfache Lösung, vielleicht hilft das dem einen oder anderen ja bei der Wahlentscheidung, und jetzt bin ich fertig. Danke euch.
Nee, ich finde, danke für den Hinweis. Das ist eine Perspektive, die ich bisher noch nicht eingenommen habe, die ich auch richtig finde. Ich glaube, ich habe mich einfach sehr an dieser Art des Textes gestört, der mir zu reduziert war, weil ich glaube, sie kann sich als Persönlichkeit auch so einbringen und werben mit dem, wofür sie steht und was sie tut. Und ich fand einige Sätze dort einfach unpassend, und daran habe ich mich sehr gerieben. Sind wir durch mit dem Thema? Ich denke auch. Dann können wir eigentlich jetzt mal über was ganz Entspanntes reden und was ganz Erfreuliches, glaube ich.
Ich find's toll, dass ich endlich mal wieder einen Sieg. Ich musste letztes Jahr so viele negative Spiele mit dir besprechen. Es ist richtig entspannend, dass wir jetzt zwei Siege hintereinander haben und ich darf darüber reden.
Ja, vor allem, jetzt kommt ja noch dazu, wir haben ja jetzt zweimal hintereinander 3-1 gewonnen. Ach, ich sehe gar, ich habe das Ergebnis gar nicht eingetragen. Oder beziehungsweise, es war jetzt ja ein 1-3, und ich weiß noch, wie unfassbar unzufrieden ich war nach dem Spiel gegen Braunschweig wegen des Wies, und das hatte eben vor allem damit zu tun mit einer Verortung der Mannschaftsleistung gegen ein Team, was wahrscheinlich gegen den Abstieg spielt, und wie weit das Team war, und ich habe gesehen, das war zwar ein Sieg, aber so spielt noch nicht jemand, der um den Aufstieg mitspielen kann. Und das ist genau der Entgegenwurf, der Gegenentwurf gewesen zu dem Spiel, was wir heute gesehen haben. Weil heute hat für mich Hertha zum ersten Mal gespielt wie ein Team, was reif war. Das war ein, ich sag mal, Reifezeugnis, was sie heute abgegeben haben, in der Art und Weise, wie sie gegen Karlsruhe gespielt haben. Und auch wie, sagen wir mal, verhältnismäßig kaltschnäuzig. Hätte auch vielleicht ein bisschen anders ausgehen können, aber ich habe mich also wirklich gefreut über dieses Spiel. Ich habe nicht damit gerechnet. Und ja, ich kann es ja nochmal kurz vorlesen, dass wir sind in der 8. Stunde durch Maser in Führung gegangen, dann Civici, da, ja, dann hat Budu den Ausgleich geschossen für die Karlsruhe, und Deo und Niederlechner mit Zizivaze dem
1-2 heißt er.
Danke. Deo und Niederlechner. Ich habe es heute beim Aufschreiben und beim Probieren konnte ich den Namen super sprechen, aber jetzt habe ich, da waren zu viele Zs und Vs drin. Also,
vielleicht man, hilft der Gin Tonic dabei, nachsehen. Ich weiß es nicht.
Ja, ich habe nur ein Wasser getrunken, das war vielleicht ein Fehler.
Siehst du, das war ein Fehler.
Wir haben immer noch wahnsinnig viel Verletzte, das ist halt im Moment noch so, die lese ich jetzt nicht extra vor, ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Das Wesentliche war heute, glaube ich, da hat der Zweite den Tabellenachten zu Gast gehabt, also KSC war für mich haushoher Favorit heute, und wir hatten noch eine Anpassung vor dem Spiel, ich kann es ja mal vorlesen: Seefug ist nach seiner Gelbsperre zurück und rückt für Clemens in die Abwehr. Damit einhergehen dürfte die Rückkehr zur Viererkette. Das war auch so. Außerdem wird Niederlechner für seinen starken Joker-Einsatz gegen Braunschweig doch belohnt. Siehst du, Robert, jetzt gab er doch drin. Und du hast ihn so gerne als Joker gehabt. Aber ich glaube, du kannst trotzdem zufrieden sein, oder?
Nimm den Ball gern auf. Nein, sehr zufrieden. Ich freue mich, dass ein Wechsel auf der Mittelstürmerposition vorgenommen wurde. Das war überfällig. Ich hatte Smile-Previa favorisiert, das kam ja im letzten Podcast durch, habe aber nichts gegen Niederlechner fand eben seine Energie toll, die er von der Bank bringt, weil ich das als ganz besondere, ganz eigene Qualität sehe, die ich sonst bei keinem Spieler so wahrnehme. Aber ist natürlich überragend heute sein Spiel. Ich freue mich sehr für ihn. Als Typ ist er wirklich Gold wert. Und ich finde es einfach toll. Also liebe jungen Spieler bei Hertha BSC, schaut auf diesen Mann, um mal ein Berliner Zitat etwas abzuwandeln. Ihr Herthaner der Welt, schaut auf diesen Mann. Im Training immer anbietend, sich auch einfordernd, aber das eben auch mit Leistungen hinterlassend im Training liefern, bei Einwechslung liefern und dann da sein, wenn du die Chance bist. Das ist der Weg, nicht nur für einen Veteran wie Florian Niederlechner, sondern das erwarte ich auch gerade von den jungen Leuten, die eben öfter mal hinten dran sind. Das ist nun mal der Weg. Das ist ein großes Vorbild und ich hoffe, das strahlt auch auf die Mannschaft auf und das vielleicht erstmal so viel zu Florian Niederlechner.
Darf ich das ganz kurz ergänzen?
Klaro.
Ich finde das total richtig, was Robert sagt. Ich hoffe aber, diese Dynamik, die Niederlechner zweifellos als Joker bringt, die brauchst du ja dann, wenn das Spiel knapp ist, wenn du noch das 3-1 nachlegen willst, um den Deckel drauf zu machen, oder wenn du noch einen Rückstand drehen willst. Ich hoffe, seine von dir richtig geschilderten Einwechslerqualitäten werden wir nicht mehr so oft brauchen, weil wir einfach überlegen sind und die Dinger auch so nach Hause spielen.
Ich würde gerne nochmal einen Blick auf die erste Halbzeit. Was heißt nochmal? Ich würde gerne nochmal mit der ersten Halbzeit anfangen. 8 Minuten gespielt, 1-0 durch Maser. Wunderschönes Tor, wunderschöne Vorlage, wunderschöner, ich glaube, No-Look-Pass von Cuisance. Und Ibrahim Maser macht das richtig toll. Toller Beginn. Das Einzige, was richtig bitterböse ist, dass sich Maser bei der Situation offensichtlich verletzt hat und dann ausgewechselt werden musste, das ist eigentlich das einzige Negative an diesem Tag, was ich wirklich feststellen konnte in diesem Spiel. Bitter.
Ja, Robert hat es ja auch gesehen, die Pressekonferenz, da ist Fiello nach gefragt worden und er sagte, ja, der geht morgen ins MRT. Maser hat gesagt, ja, er hat das Gefühl, ist nicht so schlimm, aber Fiello will das abwarten. Ich hoffe, wir kriegen morgen gute Nachrichten, dass er vielleicht schon sogar als Einwechselspieler gegen Heidenheim wieder dabei sein kann.
Ja, ich habe jetzt.
Vielleicht war es nur eine starke Prellung oder sowas. Ich hoffe das. Das wäre total bitter, wenn er länger fehlt.
Gerade mal versucht nachzugucken, aber ich bin jetzt genau über die Bildschlagzeile gelandet. Kniedrama um Hertha-Juwel Maser. Das ist jetzt vielleicht auch keine gute.
Das wollen wir nicht vertiefen. Nee,
Welle,
das wollen
aber wir nicht vertiefen. Wenn die das morgen eher untersuchen, wie wollen die das jetzt schon wissen?
Nein, das können die nicht wissen. Das ist Quatsch.
Ja.
Also Fiello hat gesagt, er geht morgen ins MRT und dann weiß man, was los ist.
Ja, also ich hoffe, weil er es ja schon mal so am Knie hatte, dass da nichts Schlimmeres rauskommt.
Das wäre richtig scheiße.
Er war vielleicht wäre er sonst Spieler des Spiels geworden. Für mich war es allerdings, und vor allem aufgrund der ersten Halbzeit allerdings, Cuisance. Weil ich finde, was der in der ersten Halbzeit gezeigt hat, das hat Spaß gemacht. Wir haben das letzte Folge schon gesagt, ich habe so gezweifelt an dem, aber das ist teilweise ein Genuss, was der macht. In der zweiten Halbzeit war weniger gut, oder hat er sich ein bisschen zurückgezogen, aber in der ersten, das war schon beeindruckend. Da war er für mich auch
Wann
fast
hast
Spieler
du an
des
ihm
Spiels.
Gezweifelt, als er verpflichtet wurde?
Ja.
Oh, okay. Ich hatte den überhaupt nicht so im Blick. Ich hatte keine Meinung zu dem. Sagen wir es mal so.
Das meine ich eigentlich. Ich konnte ihn nicht einschätzen.
Nö, das konnte ich auch nicht. Aber inzwischen halte ich ihn für ein Juwel. Also Einstellung, was er bringt. Nicht nur, wie er auf dem Platz ist, sondern offensichtlich ist er ja auch daneben unheimlich wichtig, weil er mit seiner Einstellung ja unheimlich die Mannschaft auch mitpusht. Also total irre, aber ich freue mich schon, wenn der mit Rehse zusammenspielt. Da bin ich sehr gespannt, was das wird.
Danach hatte Hertha dieses Spiel, wie ich finde, extrem gut im Griff erstmal. Sie waren aktiver, sie hatten mehr Ballbesitzer, sie haben eine richtig gute Partie gemacht und Karlsruhe tat sich zunächst schwer. Erst so im Verlauf der ersten Halbzeit, zum Ende hin, wurde der KSC immer besser. Sie hatten immer mehr Anteile, sie hatten Chancen. Vor allem, ja, ein Elfmeter, den sie auch noch verschossen haben, das war natürlich extrem. War das für euch ein Elfmeter, Robert?
Natürlich.
Ich bin dran, Andreas. nein, alles gut. sagen wir mal so, er entspricht der Linie, der sehr kleinlichen Linie des Schiedsrichters. Insofern war er konsequent. Ich tue mich schwer mit solchen Elfmetern, auch wenn ich weiß, dass die in der regelmäßig gepfiffen werden. Deswegen hat Andreas natürlich recht. Wahrscheinlich werden die allermeisten Fußballfans sagen, das ist ein relativ klarer Elfmeter. Ich tue mich schwer. Es gibt eine klare Aktion zum Ball, die geht von Deo aus und der Angreifer wirft sich in den Laufweg von Deo. Für mich ist das als Fußballfan mehr Offensivfoul als Verteidigerfoul. Ich weiß aber, dass es anders gepfiffen wird und damit ist genug gesagt. Ist okay. Ich kann natürlich sehr konziliant sein, nachdem er den versemmelt hat, auch wenn Tjaak Ernst auch sogar in der Ecke war. Gut, aber wenn er einen halben Zentimeter weiter rechts kommt, ist er natürlich drin. Aber naja, klar, wir haben letzten Podcast auch über den Faktor von Glück gesprochen und das ist ja, ich wiederhole mich, das, was dieses Spiel, dieses Fußballspiel, aus dem ich ja nicht komme, persönlich habe nie auf dem Großfeld gespielt, was es so interessant macht, weil so viele kleine Zufälle so einen großen Auswirkung auf das Ergebnis haben und diesmal hat der Fußballgott den sauber rausgeguckt, den Ball. Ja, danke dafür.
Vor allem, Deo hat zwar den Elfmeter verursacht, aber er hat ja nachher auch nochmal vor dem Gegner gerettet und den weggespitzelt, muss man auch sagen.
Das ist der Punkt, wo ich nochmal ausdrücklich nicht auf anwesende Freunde bezogen, sondern auf die allgemeine Wahrnehmung des Spiels gegen Braunschweig ganz kurz zurückkommen möchte. Ich rede nicht über euch beide jetzt, aber es wurde allgemein rumfabuliert, ja, das sei ja ein Geschenk, in anderen Podcasts auch und so weiter, es sei ja ein geschenkter Sieg und ohne die geschenkten Elfmeter hätten wir ja gar nicht gewonnen. Also erstens muss man in den Strafraum eindringen und das erzwingen, solche Elfmeter. Zweitens muss man sie auch reinhauen. Und wir haben heute gesehen, drittens, das ist nicht selbstverständlich, dass ein Elfmeter auch im Tor landet. Die kann man auch an Pfosten ballern. So, und das ja, natürlich ist das eigentlich kein, Robert hat ja recht, also als Fußballfan empfindet man das als Ungerechtigkeit, wenn so ein Elfmeter gepfiffen wird. Aber die Regeln sind leider völlig andere, das ist nicht immer nachvollziehbar. Er ist nun mal gepfiffen worden und es war ausgleichende Gerechtigkeit, dass er am Pfosten gelandet ist. Und dann ist eben auch die mangelnde Effizienz da bei den Karlsruhern. Heute hat eben auch, ich greife jetzt wieder vor, das tut mir leid, aber das effektivere Team einfach gewonnen.
Nach dem Elfer war Karlsruhe vielleicht wach, vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Wut. Sie haben dann, wie ich finde, auch verdient den Ausgleich geschossen. Finde ich, kann man sagen, allein schon wegen des verschossenen Elfmeters. Aber ich würde bei diesem Tor einfach mal sagen, da sah Martin Dardai nicht gut aus, der eben im Zweikampf nicht so ein Kanten ist beim Kopfball wie ein Leistner. Ich meine, letztens hat Leistner zwar auch einen Stellungsspielfehler gehabt, aber wenn du so neben dem stehst und du hast einen Zweikampf im Stehen oder ein Kopfballduell, die Wahrscheinlichkeit, dass du den gegen Leistner nicht gewinnst, ist recht groß. Währenddessen, wie ich finde, bei Martin Dardai, wenn er in der Abwehr ist, ist er mir in der Spieleinleitung eigentlich lieber als direkt in der Innenverteidigung als Gegner bei einem Kopfballspiel. Also ich würde es ihm schon anrechnen. Also wer hätte es sonst verhindern können, außer er? Vielleicht noch bei der Flanke, aber bin ich zu hart?
Ja.
Weil?
Nein.
Oh.
Robert kann gleich die Replik geben, aber ich sage mal Folgendes. Ja, das muss eigentlich ein Verteidiger rausköpfen, das ist sicherlich richtig. Aber Robert, du hast ja die Pressekonferenz auch gehört. Der Karlsruher Trainer Eichner hat ja gesagt, der ist nicht als Kopfball ungeheuer bekannt. Den muss einer verteidigen, aber dass der ihm so über den Kopf rutscht und in der Ecke landet, war mehr oder weniger Glück.
Das war schon gut gemacht. Die grundsätzliche Kritik, ich weiß, ich wiederhole mich da immer ein bisschen, ich im Spiel von Marton sehe und die mich stört und ich wünsche mir da wirklich einen Entwicklungsschritt. Er spielt in vielen Sachen ein Stück weit, ich sage es immer, er spielt wie ein Jugendspieler, zu körperlos. Er steht einfach zu weit weg im Gegner. Wenn du so einen Gegner, wenn er dann auch nicht die absolute Granate im Kopf weiß, wenn du da physisch dran bist, mit dem hochspringst, den ein bisschen behindert, wird es für so einen Spieler ganz, ganz schwer. Der ist schwer zu verteidigen. Die Flanke war nicht gut verteidigt. Der Ball kommt super rein, lässt da super rüberrutschen. Aber mir ist der Abstand einfach zu groß. Und der hatte wirklich eine gute Chance gehabt, da auch körperlich ranzumachen. Das macht Toni Leistner einfach überragend. Er ist ja gar nicht riesengroß. Toni Leistner. Der geht aber in die Kopfballduelle mit allem, was er hat, mit allem, was er hat, und das spürt der Gegenspieler auch. Deswegen ist er trotz seiner nicht überragenden Körpergröße ein wirklich guter Kopfballspieler, und der uns, das habe ich beim letzten Podcast gesagt, auch schon seit er regelmäßig spielt, deutlich, deutlich mehr Sicherheit verleitet. Um was Positives zu sagen und dann wieder zurück zu Andreas zu geben, auf dem Boden, in der Bodenverteidigung hat mir Martin heute richtig gut gefallen. Er hatte sehr gut antizipiert, hatte viele tolle Aktionen, auch im Defensivbereich. Seine Spieleröffnung ist ja sowieso seine Stärke. Jetzt zurück zu Andreas.
Du hast in einem ganz speziellen Punkt total recht, Robert. Mein Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet habe in der Oberliga, Hansi Bargfried, hat immer gesagt, wenn ihr den Ball nicht rausköpfen könnt, und das konnte Marton in der Situation offensichtlich, dann seid so dicht dran am Gegenspieler, und das ist ja das, was du meinst, so dicht dran, dass er ihn stört. Dann kann der nicht mehr so ungestört köpfen. Und das hat Marton in der Tat nicht gemacht. Das macht Leistner immer. Also es wird ja immer gefordert, David fabuliert ja auch immer in dem Podcast in Lüneburg rum zur alten Dame oder Marco ist das, glaube ich, mehr Körpergröße und so. Darum geht's überhaupt nicht. Du kannst den Gegenspieler auch einfach stören, damit der nicht so ungestört seine Rübe dahin halten kann. Selbst wenn du den Ball mit deinem Kopf nicht erreichst, und das ist, glaube ich, das, was Robert meint, das hat Martin nicht gemacht, da gebe ich dir völlig recht.
Wir sind dann mit dem, ich sag mal, verdienten 1-1 in die Pause gegangen. Und kamen dann wieder gut, also wir kamen in die erste Halbzeit gut und wir kamen in die zweite Halbzeit auch gut. Sessa hatte eine Riesenchance, da muss er sich eigentlich fragen lassen, warum hat er den nicht gemacht, das hätte für mich ein Tor sein müssen. Und kurze Zeit später dann bei der Ecke, Deo, ich habe am Anfang noch gedacht, der hat einen super Kopfball reingemacht, naja, habe ich gesehen, das ist dem eher unglücklich gegen das Schienbein gegangen, aber dafür umso unhaltbarer ins Tor rein. Über Deo müssen wir uns auch nochmal unterhalten, der hat nämlich... Ich glaube, der war ein Anteil, warum wir heute so gespielt haben wie heute. Und unbedingt. Wir haben den Unterschied unbedingt gesehen zu Braunschweig. Ich will es nicht allein an ihm festmachen, aber er war sicherlich ein wesentlicher Faktor. Und wenige Minuten dann Florian Niederlechner, über den ich mich vorher ein paar Mal aufgeregt hatte, weil er schon gute Chancen hatte. Und ich glaube, der hätte auch vorher schon sein Tor machen können. Und ist super eingesetzt worden von Kenny. Klasse Pass, der war nicht einfach und versenkt den, dann stand 1-3 und von diesem Rückstand konnte sich Karlsruhe auch nie wieder richtig erholen im gesamten Spiel, obwohl die, wie ich fand, die waren ja nicht das schlechtere Team in diesem Spiel. Das war ja jetzt nicht so, dass man sagt, die waren unterlegen, aber letztendlich, ich weiß nicht, Andreas, du hattest vorhin mal gesagt, Effizienz. Und ich glaube, das war nochmal ein Unterschied, weil die Chancen zum 3-3 hätten die auch gehabt.
Ja, da kann Robert gleich mal was zu sagen. Ich will mal, der schüttelt schon den Kopf. Ich will nur mal eben eine Anekdote erzählen und dann gebe ich an Robert weiter. Ich war gerade dabei, in meiner Chatgruppe in der AKJ zu tippen, um mich über die vergebene Chance von Sessa furchtbar aufzuregen. Und bevor ich das fertig getippt hatte, fiel das Tor durch DUI so safe week. Und dann habe ich das natürlich alles gelöscht und reingetippt. Geil, wir führen wieder. So schnell kann es dann gehen, dass der Zorn verraucht, wenn die Ecke dann plötzlich versenkt wird. Zur Effizienz soll mal Robert was sagen.
Davon hat Karlsruhe bisher gelebt, von der starken Effizienz. Man hat gesehen, warum sie so weit oben stehen und dass es eine Mannschaft ist, die schwer zu schlagen ist. Was unseren Sieg hier nochmal aufwertet, den ich weiterhin als verdient erachte. Ja, KSC hat Druck erzeugt, hat auch Chancen gehabt, aber so viele Hochkaräter waren da nicht dabei. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie einen 2-Tore-Vorsprung noch aufholen können. Noch zwei Worte zu Sefauk. Mit dem Schienbein reingehuft, dieser Grobmotoriker, dem ja die technischen Möglichkeiten da so ein bisschen abgehen als alter Ajax-Mann. Aber dieser Wille, den hat er rein gewollt, diesen Ball. Und das ist das Geile, was wir alle so toll finden, wahrscheinlich an diesem Spieler, dass er uns das vorne und hinten gibt. Und Fiello hat ja wirklich eine Lobeshymne auf der PK vorher und jetzt auch nachher auf ihn gehalten. Toll, dass er dabei ist. Mittlerweile ein Unterschiedsspieler. Ja, muss man
wer
wirklich so sagen.
Wer hätte das letzte Saison noch gedacht?
Ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Erinnere mich noch an deine Kommentare über ihn.
Seine technischen Mängel sind immer noch frappierend, aber dieser Wille ist ja der Wahnsinn.
Die Mentalität ist einfach ein Wahnsinn, ja.
Die stärkste Aktion von Niederlechner, ich muss es einfach mal sagen, weil das hat auch der Reporter sehr schön eingefangen, war der Pass von außen auf Sessa in dieser hundertprozentigen Chance, die ihr schon erwähnt habt. Also dieser Pass war ja auf den Millimeter genau getimt. Den kann man nicht besser spielen. Das war seine beste Szene, trotz seines Tores, würde ich das sogar sagen. Das ja auch wunderschön war, mit viel Gefühl über den Torhüter gelobt, im höchsten Tempo. Also da spielt einer mit ganz großem Selbstbewusstsein, ganz großem Selbstverständnis auf tolles Spiel und wirklich auch in der Qualität der herausgespielten Chancen, der Art und Weise der herausgespielten Chancen, wirklich ein verdienter Sieg.
Deine Frage, Andreas, war ja zum verdienten Sieg. Ich will das mal nochmal von einer anderen Seite her beleuchten. Ja. Alles richtig, was Robert sagt, aber du hast das ja auch aufgeschrieben, 79 Minuten starke Parade von Tjaak Ernst. Ne? Dieser Schuss von Martin Vanicek, den er richtig gut gehalten hat. Ende der ersten Halbzeit, wir haben es ja alle so gesehen, hat Hertha ein bisschen um den Ausgleich gebettelt, wie man das immer so schön sagt. Da haben sich ein bisschen zurückgezogen, sich hängen lassen. In der letzten Viertelstunde, wo Karlsruhe wirklich Druck aufgebaut hat, hat Hertha mit aller Leidenschaft das eigene Tor verteidigt. Ich habe das an anderer Stelle schon öfter gesagt. Das ist das Wichtigste, was ich auch aus meinen Oberliga-Zeiten kenne. Das hat der Trainer immer gesagt. Verteidigt mit aller Leidenschaft das eigene Tor. Das haben sie heute mustergültig, finde ich, gemacht.
Ja, haben sie. Vor allem auch in der zweiten Halbzeit, Ende der zweiten Halbzeit, weil sie es aber auch mussten. Und da würde ich dann doch nochmal drauf zurückkommen. Ist hier in den Notizen nochmal drin, der Pfeiffer, der hatte eine Riesenchance in der 69. Das hätte eigentlich schon fast ein Tor sein müssen. Und die Parade von Ernst in der 79. die ist ja auch letztendlich aus einer guten Chance entstanden. Und ja, ich habe nicht alle Chancen von Karlsruhe aufgeschrieben, die zum Schluss noch da waren. Das wären nämlich noch mehr gewesen. Also es war schon, die waren schon ganz schön am Drücker. Vielleicht nochmal so als Resümee, also verdienter Sieg sind wir, glaube ich, alle dabei. Mir hat ein bisschen der Smail Previak leid getan, weil er zuletzt ein gutes Spiel gemacht hat, er ist nicht eingesetzt worden. Vielleicht, weil man ihn auch nicht brauchte, Hertha führte, da brauchst du nicht unbedingt einen neuen Offensivmann. Aber war für mich so ein bisschen eine tragische Figur, weil er nicht zum Einsatz kam. Und was man natürlich nochmal unbedingt erwähnen muss und was das haben wir jetzt noch gar nicht genannt, ich meine, es war Karlsruhe, also Hertha und der KSC, es war über 90 Minuten, 94 Minuten eine Stimmung da, es war eine Choreo vor dem Spiel und während des Spiels, das war bombastisch, das hast du die ganze Zeit über die Mikrofone gehört und das war ganz großes Kino, hat richtig viel Spaß gemacht, das habe ich jede Sekunde genossen.
Nochmal, nee, ich greife das nochmal auf, weil dazu kann man auch noch ein paar Sätze sagen. Ich war weg, hin und weg und nicht nur ich, sondern auch in der PK von den Trainern und in den O-Tönen von den Spielern, die waren vollkommen baff. Und hier im immer härter Blog wurde ja getitelt, bei Punkten hört die Freundschaft auf, eben nicht. Und ich möchte wirklich an dieser Stelle unseren Freunden im KNC wirklich den Hut ziehen, dass sie nach einer Niederlage gegen einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg der gegnerischen Mannschaft, klar, eines befreundeten Clubs, aber Tribut gezollt haben, Applaus gespendet haben, den gegnerischen Team vor der eigenen Fankurve, das ist schon was ganz Besonderes. Also das nötigt mir allen höchsten Respekt ab das ist was ganz Wertvolles, was wir da haben. Und ich finde es schön, dass das so geliebt wird, so gepflegt wird, mit Ritualen unterfüttert wird, diese Freundschaft, das ist was ganz Eigenartiges und die beiden Trainer haben das in dieser Form, auch wenn man ja letztes Jahr auch schon Eichner die beiden Spiele erlebt hat, dann haben das noch nie erlebt und waren wirklich vollkommen geflasht und so ging es mir auch, also wirklich ein riesiges Dankeschön an unsere Freunde in Karlsruhe und das nehmen wir als Auftrag mit für uns als Heimfans beim Rückspiel, diese Liebe auch wieder zurückzugeben. Also ganz großes Tennis, ich bin begeistert.
Ich glaube, du hast jetzt versehentlich eigenartig gesagt, aber du meintest bestimmt einzigartig, oder?
Wahrscheinlich.
Ja, okay, dann also das war ja positiv belegt von dir, da bin ich mir sicher.
Durchweg.
Alles andere hätte durchweg nicht zu dem gepasst, was du gesagt hast. Ja, war es. Also ich fand es auch toll, vor allem und das muss man ja auch nochmal erwähnen, natürlich bist du auch als Karlsruher enttäuscht, wenn du 1-3 hinten liegst und da nicht nachzulassen und dann so viel sportlichen Respekt zu zeigen, das ist auch großartig. Ich will diese Folge wahrscheinlich eine reife Leistung nennen oder reife Leistung oder reife Zeugnis vielleicht, weil ich glaube, das ist das, was ich aus diesem Spiel mitgenommen habe, dass es die reifste Mannschaftsleistung dieser Saison war. Ich würde jetzt eigentlich zwar noch ganz gerne erwähnen wollen, ob wir gute oder schlechte Spieler hatten, aber eigentlich müsste man erstmal im Vordergrund die Mannschaftsleistung bringen und sagen, dass das schön anzusehen war, dass das in sich sehr stimmig wirkte. Und das ist vielleicht, also ist der Team, der beste Spieler des Spiels, ist eigentlich die Mannschaft und nicht irgendein Spieler gewesen. Würdet ihr das mittragen?
Ich will nur einen Satz dazu sagen. Die können froh sein, dass Jon Dagur Thorsteinsson gespielt hat und nicht Fabian Rehse. Der ist immer richtig geschickt worden, der hat immer gute Laufwege gemacht, er war immer schnell genug, nur seine Flanken kamen nicht dahin, wo sie hingemusst hätten. Hm. Ich habe immer gedacht, wenn das Spiel so laufen würde, und da würde jetzt nicht Thorsteinsson, sondern vielleicht Rehse flanken, aber so darf man wahrscheinlich nicht denken. Ich will ihn nicht schlecht machen. Er hat gute Laufwege gehabt, er hat hohe Schnelligkeit, er hat super Einsatz gezeigt, aber die Dinger kommen noch nicht an. Wenn er das noch verbessert, Hut ab. Aber ansonsten hast du völlig recht. Ich würde es nicht reife Zeugnis nennen, weil Zeugnis gibt es erst am Ende des Schuljahres. Aber die reifste Leistung bisher. Was? Zum Halbjahr, okay, zum Halbjahr. Genau. Aber ich würde es die bislang reifste Leistung nennen. Da bin ich voll dabei. Hm.
Wobei ich jetzt natürlich meinte, man muss gar nicht so auf einzelne Spieler eingehen. Ich sage es und breche es natürlich im nächsten Satz. Wir haben über Deo gesprochen. Der hatte natürlich seinen Anteil. Cuisance in der ersten Halbzeit war sehr gut. Komischerweise hatte ich bei unserem Keeper einige Wackler gesehen heute. Da waren mal die langen Bälle, die kamen nicht ganz richtig. Also da waren heute tatsächlich mal so 3-4 Wackler, wo ich sagte, das sah jetzt nicht ideal aus, aber jetzt nicht so schlimm, dass man von einem schlechten Spiel oder so reden kann. Aber waren halt mal kleinere Unsicherheiten. Das steht allerdings, jemand anders hatte die meisten Unsicherheiten meines Erachtens, und das habe ich noch gar nicht erwähnt, das war nämlich meines Erachtens der Schiedsrichter, der vor allem in der zweiten Halbzeit inflationär gelbe Karten gegeben hat, wo ich gedacht habe, das müsste man nicht tun. Wie seht ihr es?
Nee, er setzt genau das um, was die neue Regel besagt. Mit dem Schiedsrichter redet der Mannschaftsführer und sonst keiner. Und er hat Schuler und dann der Karlsruher und ich glaube noch, ich weiß nicht wer noch, haben Karten dafür gekriegt, dass sie ihn bequatscht haben. Das ist am Anfang sehr wenig gehandhabt worden. Und er war jetzt einer, der das in meinen Augen mal sehr, sehr durchgezogen hat. Aber das zeigt genau, wie die Linie ist. Die sollen einfach ihre Fresse halten und weggehen. Ist jetzt eine harte Meinung, aber sehe ich so.
Aber auch bei den V-Spielen hat er eine sehr, sehr kleinliche Linie gepfiffen. Aber, und das ist wiederum ein Lob, und damit war die Schiedsrichterleistung gut, auf beiden Seiten. Hm. Ja, er hat keine Mannschaft bevorteilt. Er hat seine Linie von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste bei der Beurteilung der Schiedsrichterleistung. Damit kann man es, denke ich, belassen.
Hm. Also ich finde diese Kapitänsregelung eigentlich super, weil mir im Fußball viel zu viel gemeckert wird. Und genau, mit den Erfahrungen der internationalen Turniere, die man hatte, oder das hat man ja dann, glaube ich, auch schon ein paar Mal an ein, zwei Stellen ausprobiert. Das war ja eine gute Erfahrung. Das finde ich gut, dass man das in der Bundesliga einsetzt. Nichtsdestotrotz hatte ich vereinzelt den Eindruck, dass er selbst da ein bisschen Spiel gehabt hätte. Also wenn ein Spieler die Arme hochnimmt, aber nichts sagt, dann hätte ich jetzt gesagt, ich glaube, so war es nämlich bei Schuler. Dann,
nee, der hat schon gequatscht.
Okay, dann, also es kam mir trotzdem manchmal ein bisschen in Summe zu viel und zu kleinlich vor, auch wenn ja, ich eigentlich
eine Frage an
ein
an
großer
Robert.
Fan der Regelung bin.
Ja, Frage an Robert, welche Fouls meinst du? Wenn an der Mittellinie einer am Trikot zupft und damit einen offensichtlichen Gegenangriff unterbindet, nennt man taktisches Foul, dann gibt's eine gelbe Karte. Also ich kann mich jetzt nicht an Fouls erinnern, wo er gelbe, ich habe immer gleich gesagt, oh, gelbe, und zack hat er Eddie in der Hand. Also nach meinem.
Dann ist ja gut, dann bist du ja ganz nah. Also ich hatte bei einigen Szenen, wo wirklich ein Kampf um den Ball war, eine leichte Berührung da war, hat er mir gerade in der zweiten Halbzeit zu schnell gezogen. Aber ich will es ja gar nicht, ich habe ja gesagt, wir müssen es gar nicht vertiefen, weil es seine Linie war. Und beide Mannschaften konnten und mussten sich darauf einstellen.
Richtig.
Es ist keiner mit Rot gegangen. Das zeigt, dass beide Mannschaften ein hohes Maß an Disziplin an den Tag gelegt haben und der absolute Oberknaller, auch in der PK erwähnt, ausgerechnet Sefauk ohne gelbe Karte. Das ist ja, irgendwie ein Fehler in der Matrix.
Ja, der aber hat keine gekriegt. Das ist schon ein Hammer, ja.
Das war bestimmt ein Versehen von ihm.
Ich habe das ganze Spiel drauf, ja, ich habe das ganze, ohne Scheiß, ich habe das ganze Spiel darauf gewartet, dass Deo seine Gelbe sich abholt, hat er nicht gekriegt. Da hat Robert schon recht, das ist schon bemerkenswert.
Nächstes Spiel, ich habe nicht nachgeguckt, was es ist, da wir schon so wahnsinnig viel Zeit heute genutzt haben. Andreas, du hattest gesagt, du fährst hin, dann warst du bestimmt
im Kopf. Ich fahre Dienstag nach Berlin, guck abends um 18 Uhr das Pokalspiel, den Pokalsieg gegen Heidenheim.
Ach, das ist diese Woche?
Das ist nächsten Dienstag. Am 30. spielen wir um 18 Mittwoch. Uhr gegen Heidenheim.
Mittwoch
spielen wir um 18 Uhr gegen Heidenheim. Ich bleib dann in Berlin, mach da praktisch Homeoffice, arbeite also für meine Zeitung, aber mach das im Hotelzimmer und guck mir Sonnabend dann um 20.30 Uhr sind die immer, ne, oder 45, diese Spätspiele, Spiel der Woche gegen den 1. FC Köln an und fahr Sonntag wieder nach Hause. Und ich erwarte, dass ich zwei Heimsiege sehe.
Oh, aber das Spiel gegen Heidenheim ist
wird eine heiße
eklig.
Nummer.
Ja. Das ist ein ganz natürlich. Unangenehmer Gegner im Moment.
Andi, wer hat denn erwartet, dass wir letztes Jahr im Dezember den HSV schlagen? Keiner. Notfalls übers Elfmeterschießen, das ist mir egal. Also, ja, wenn wir verlieren, verlieren wir. Aber ich fahre nicht nach Berlin, um zu verlieren. Ich will gewinnen. Ich will im Dezember schon wiederkommen zum nächsten Heimspiel.
Ja. Nein, ja, der brennt, der Andreas, der brennt.
Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie stark die sind. Die haben jetzt im Europapokal ja so ihre Spiele gewonnen und so. Das ist ein ganz komisches Spiel. Ich war ja letztes Jahr gegen Mainz da und ich war auch gegen den HSV da. Gegen Mainz waren wir gnadenlos überlegen und haben die verdient 3-0 abgeschossen. So ein Spiel wird das sicherlich nicht. Mainz war damals Tabellenletzter und hatte eine ganz schwierige Phase. Heidenheim hat offensichtlich keine schwierige Phase. Aber wir haben heute ein geiles Spiel gesehen. Wenn wir das so fortsetzen und wenn Ibo fit ist, hoffen wir das.
Ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel, aber
wird kein Selbstgänger.
Allem, dass wir weiterkommen, wäre ganz toll. Mir liegt immer noch diese furchtbare Heimniederlage gegen Kaiserslautern im letzten Pokalwettbewerb im Magen. Ja. Das habe ich heute noch nicht vergessen und schade. Mensch, ich weiß nicht genau, wo wir rauskommen. Es wird irgendwo mit Sicherheit bei 2 Stunden sein.
Und wir wollen auch Köln schlagen, um das nicht zu vergessen.
Ja, das auch, aber ich werde das Pokalspiel leider nicht sehen können. Ich wollte mich schon bei euch bedanken fürs Mitmachen.
Musst du dann arbeiten oder was?
Ich bin verplant.
Das ist schade.
Nichts, was ich in der Öffentlichkeit sagen kann. Es gibt manchmal auch Privattermine, man kann nicht immer alles in einem Podcast
alles
sagen.
Gut.
Also, nee, ich bin da einfach verplant und deswegen geht's leider nicht. Ich werde es nicht mal sehen können. Ich bin vom Job aus abends essen und das ist eine Teamveranstaltung, da kann ich da nicht fehlen. Kann ja nicht immer
du
weggehen.
Du kannst
und
aber
sagen,
mit dem Handy unterm Tisch den Live-Ticker verfolgen.
Ja, das werde ich mit Sicherheit auch machen, aber ich kann es halt nicht sehen im klassischen
Sinne.
Nee,
das ist schon klar.
Also danke fürs Mitmachen. Ich hatte ja heute so ein bisschen Angst, weil ihr ja beide temperamentvolle Personen seid. Oh Gott, was machen wir, wenn wir heute ein ganz schlimmes Spiel sehen oder wir unser Mütchen kühlen müssen, aber war sehr interessant, sehr angenehm. Danke. Und danke auch für die anderen Einblicke und für die andere Meinung.
Wiederholungsverdächtig.
Das fragt mich nochmal, wenn ich mitten in der Nacht irgendwann euch verfluche für diese lange Aufnahme und sage nie wieder. Also ich würde es jetzt noch nicht.
Wir haben nicht immer Präsidium, Andreas, wir haben nicht immer Präsidiumswahlen. Wenn wir nur über ein Spiel reden, wären wir nach einer Stunde fertig gewesen.
Ja,
das war ja heute auch dem Thema besonders geschuldet.
Ich meine, wir sind doch eigentlich auch gar nicht so weit auseinander eigentlich gewesen.
Nö.
Wir wollen den Berliner Weg fortsetzen mit Fabian Drescher. Mir fehlt bei einigen Kandidaten in Summe mehr sportliche Kompetenz und mehr sportliche Erfahrung, weil die im Präsidium fehlt. Und bei der Anne habe ich mich eben über diesen einen Satz aufgeregt, weil ich immer denke, geh mit deiner eigenen Persönlichkeit und mit deinem Können in so eine Wahl. Und ob Mann oder Frau ist mir scheißegal, es sollen die Besten, sollen nachher gewählt werden und die, die dem Verein am meisten helfen, das ist einfach
du
nur.
Du bist ja sauber raus aus der Nummer, du wirst ja nicht dabei sein können, also wählst du gar nicht mit.
Ich bin bei der Mitgliederversammlung da.
Ach so, ich hatte dich so verstanden, ich hatte irgendwann schon mal danach gefragt. Ach, Robert ist nicht da, ne?
Ja, genau, ja, ich kann nicht da sein.
Der konnte nicht. Oder wir müssen ihn entführen heimlich, aber sonst gibt es wahrscheinlich zu Hause
das,
Ärger.
Dann gibt es wirklich Ärger. Nee, Andi, ich wollte nochmal dich freisprechen von dieser Selbstanklage. Du hast ja heute sehr viel beigetragen dafür, dass es eben so eine kontroverse Diskussion ist, hast eben auch die Themen von dir aus ans Bewusst angesprochen, bis dahin gegangen, wo es weh tut, um die Phrase noch zu dreschen, hast Widerspruch zugelassen, hast Raum für Kontroverse gegeben und dafür danke. Ich hoffe, dass die Zuhörenden das als anregend empfinden, dass sie da was mitnehmen für die Entscheidung und deswegen, also mir hat es großen Spaß gemacht, ich fand es kurzweilig und ich denke, du hast da einen großen Raum gelassen und nicht nur gelassen, sondern sogar geschaffen ganz bewusst, deswegen sage ich, du bist selber schuld ein bisschen dran, weil du hast viele Dinge und das finde ich wirklich toll, ganz dezidiert angesprochen und hast uns da herausgefordert und hast uns zur Kontroverse gefordert und bist selbst auch kontrovers in die Diskussion gegangen, deswegen, ich habe hier heute eine Menge mitgenommen und hatte sehr viel Spaß und ich hoffe, den Zuhörenden geht es auch so.
Also ich auch, weil vor allem dein Einwand mit dem oder dein Hinweis, dass man sich auch als Frau vertreten fühlen muss, es ist ja wirklich ein Dilemma, dass sich so wenig Frauen insgesamt für dieses Amt bewerben oder überhaupt für ein Amt. Das haben wir jetzt eigentlich eben schon angedeutet, aber das kann man jetzt ruhig nochmal betonen. Ich bedauere das sehr. Ich verstehe das auch. Ich würde mir da auch mehr Mischung wünschen, dass sich da mehr Leute einbringen. Nur es fällt mir so wahnsinnig schwer, das zu beantworten, weil ich natürlich die Motivation derer, die es nicht tun, nicht kenne. Und das ist so wahnsinnig schwer dann zu beurteilen.
Ich fürchte, dass es viele gibt, die sich das nicht zutrauen aus irgendwelchen Gründen. Oder die einfach Scheu haben, die da mitarbeiten würden, aber sich diesem Auswahlprozess auch nicht stellen möchten und da öffentlich vor 2000 Mitgliedern eine Bewerbungsrede zu halten.
Aber das ist doch etwas, was die Männer genauso betrifft. Also die, mit denen ich gesprochen hatte, ich habe auch gesagt, ich möchte mit euch nicht tauschen. Also ich sehe mich jetzt nicht im Präsidium, nicht mal als Präsident der Exil-Herthaler, wie letztens so nett gesagt wurde. aber Respekt, da sich das zu trauen, die Zeit sich zu nehmen, das ist ja zeitintensiv, wenn man das richtig macht. Und das müsste doch dann aber auch wieder für alle gelten. Und die Aufregung, vor vielen Menschen zu reden, gilt doch für Männer wie für Frauen auch. Also das wäre jetzt
sollte man meinen, ist aber
kein Unterschied.
Nicht so.
Vielleicht, ja. Also ich würde es nicht, aber ich weiß, du hast ja nicht so die Probleme. Du gehst gern zum Mikro.
Ja. Werde ich auch jetzt wieder tun. Ja. Wirst du auch jetzt wieder mitleben müssen.
Ich bin mal gespannt. Ich werde mal noch gucken, ob ich uns vorher noch Pullover besorge, damit wir da entsprechend auftreten.
Cool.
Okay. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe die Aufnahme richtig im Kasten. Ist ja heute anders aufgenommen. Drückt mir die Daumen und vielen Dank an euch. Ahoi.
Ich warte auf die entsprechende Nachricht, dass sie online ist, damit ich sie hören kann.
Ich warte nicht. Ich gehe ins Bett. Aber vielen Dank.
Ja, heute Nacht nicht mehr. Morgen
Andis,
früh natürlich.
Liebe Andis.
Bist du irre? Bist du irre? Natürlich morgen früh.
Dann vielen Dank. Ahoi.
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 Exil-Herthaner Podcast.